Superflex, PPR, Tight End Premium. Saquon Barkley oder Najee Harris?
Saquon Barkley.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty-Show von Phil und Flo. Hi Phil, ich könnte ja sagen willkommen zurück, aber das ist eigentlich falsch rum. Wir können uns gegenseitig willkommen heißen wieder bei einer weiteren Folge nach der langen Pause, die immerhin unterbrochen war von einer Folge, die du mit dem guten Michael aufgenommen hast. Und dann konnte ich auch das erste Mal eigentlich Dynasty Flow so richtig selber als, wie soll ich sagen, als Hörer einfach genießen.
Ja, sehr gut. Ich hoffe, du hast es genossen. Und
definitiv. Vielen Dank euch beiden.
Es war gut. Genau. Erstmal dir herzlich willkommen zurück. Kannst du denn schon Griechisch, ist jetzt die erste Frage.
Yamas heißt Brust. Und das habe ich sehr oft gesagt und gehört.
Das ist gut, okay. Das hättest du jetzt auch auf jeder Serviette in einem griechischen Restaurant lesen können.
Ja.
Also, das ist mir jetzt noch nicht Beweis genug, aber ich hoffe, du hast dich gut erholt. Das ist erstmal das Wichtigste.
Definitiv, definitiv. Mein Körper besteht jetzt aus Uso und Gyros. Das ist okay.
Ja, sehr gut. So soll es doch sein. Ne? Dann ja, kannst absolut. Du wieder hier voll durchstarten oder wir können wieder voll durchstarten. Ne? Das ist doch sehr gut. Ja,
völlig richtig. Du bist ein bisschen angeschlagen, leider.
Ja, genau. Man hört es, glaube ich, auch so ein bisschen. Erkältung, Grippe hat mich erwischt wie viele andere. Toi, 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 kein Corona bislang. Also alle, ich habe bestimmt 5 oder 6 Tests gemacht mittlerweile und alle Tests sind negativ, also gehe ich mal nicht davon aus, dass es Corona ist, aber auf jeden Fall eine langwierige Geschichte und deshalb noch ein bisschen angeschlagen.
Ich habe es dir schon gesagt, Anfang Oktober war in der Vor-Corona-Zeit auch immer ganz München krank. Du hast die After-Wiesen-Grippe erwischt. Ich weiß nicht, wie sie den Weg Richtung Oldenburg gefunden hat, ehrlich gesagt.
Ja, das weiß ich allerdings auch nicht.
Die Wiesen hat gehalten, was sie versprochen hat. Die Inzidenz in München ist, glaube ich, sogar offiziell schon kratzt an der 1000. Es ist nicht besonders verwunderlich bei dem, was man so alles an Posts gefunden hat von Bedienungen und so, die einfach geschmeidig 17 Tage draußen sind, obwohl sie schon dann Fieber gekriegt haben und so weiter. Es ist einfach ein Wahnsinn.
Ja, heftig. Aber wie gesagt, keine großen Überraschungen soweit.
Nee, absolut. Das war klar. Auch in meinem Freundeskreis und so es geht halt um bei so vielen, die rausgegangen sind natürlich. Ich meine, ich kann es verstehen, dass die Leute Bock hatten wieder, aber dass das Risiko unfassbar hoch ist, das war auch jedem bewusst.
Ja, ich sag mal, das nimmst du ja in Kauf in dem Moment, wo du dahin gehst.
Ist so. Ganz genau. Gut, so viel dazu. Wir müssen natürlich auch noch kurz über die Bundesliga reden. Werder, wie weit, also die deutsche Meisterschaft ist zum Greifen nah.
Ja, also hätte mir einer vor der Saison gesagt, dass wir jetzt muss ich gerade überlegen, 8. Spieltag hatten wir jetzt?
Ja, kann sehr gut sein. Ja, so circa. Also, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber warte, ja, 8. Spieltag, völlig richtig. Und ihr seid auf Platz 8.
Genau, wenn mir einer gesagt hätte, ihr steht nach dem 8. Spieltag auf Platz 8 und nur 3 Punkte hinter den Roten, wie du sie liebevoll nennst, also hinter FC Bayern und
Seitenstrasslern
und Dortmund, dann hätte ich gesagt, kaufe ich so oder so. Also Freitagabend geht's schon weiter in Sinsheim und ich sag mal Weltmetropole, wer kennt's nicht? Und dann wird hoffentlich gegen Hoffenheim wird man dann auch einigermaßen gut aussehen können. Ja, gegen Gladbach war natürlich eine Gala, ne? Also, was soll man sagen?
Ich weiß nicht mehr genau, welcher User ehrlich gesagt die Kapitelmarke gefordert hat, um diesen Part zu überspringen, aber I'm sorry.
Ich glaube Manolito Man, ne?
Ah ja, richtig, Manolito Man. Manolito Man, weißt du, an welches Matchup mich Gladbach gegen Bremen erinnert hat.
Da gab's, selbst ich weiß es, glaube ich, dunkel. Ja. Da gab es eine Finalpartie zwischen euch jetzt beiden, ist, ja, richtig?
Völlig korrekt, aber da war ich Gladbach und Herr Bremen.
Siehst du, ne? Mal ist man der Hund, mal ist man der Baum. Ne?
Das ist ja eben so. So ist es, so ist es. Aber ich glaube, da mit der Verteilung bei diesen beiden Matchups kann auch Manolito Man ganz gut mit dem Ausgang leben. So ist es. Genau. Nee, das dazu. Und ja, ich bin gespannt, wie lange Ole Werner noch Trainer in Bremen ist. Das ist.
Ja, ich hoffe mal, dass er so loyal ist, wie er in Kiel war. Und dann, also da hat er, Werder hatte letzten Sommer wohl, oder vorletzten Sommer, muss ich sagen, schon Interesse an ihm. Und da war er zu keinen Gesprächen bereit, weil er eben noch bei Kiel in Amt und Würden war. Und naja, ich sag mal, von daher, ich hoffe, er bleibt sich selbst treu. Und auf mich wirkt er halt wie ein sehr, sehr bescheidener Typ. Und ja, deswegen, also wäre es auf jeden Fall cool, wenn er bleiben würde.
Ja, die Zeit hat er ja an sich noch. 34 Jahre erst alt, ja. Unglaublich. Aber gut, Saison, Vertrag läuft am Ende der Saison aus, glaube ich, wenn ich das hier sehe.
Ja, aber
wäre also an der Zeit, den zu verlängern, glaube ich.
Ja, wäre so. Aber ich kann mich noch dunkel an Florian Kohfeldt erinnern und was für Gerücht es da schon gab, als es mit dem relativ gut aussah, mal. Auch die Zeiten hatten wir. Ja, und da wurde er auch schon die ganze Zeit mit Dortmund in Verbindung gebracht. Ja, wir sehen es ja jetzt.
Ja. Das stimmt. Aber wir werden das verfolgen, wie es da im Hohen Norden weitergeht. Jetzt können wir uns nach der langen Zeit endlich wieder mit Fantasy auseinandersetzen. Zu zweit hier. Ich muss auch sagen, ich habe mich richtig darauf gefreut, jetzt endlich mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Wir haben ein prall gefülltes Showsheet. Wirklich, es wird eskalativ. Wir werden deswegen die Hörer-Trades heute nicht mit aufnehmen. Das sind nämlich 11 Stück. Ich glaube sogar jetzt 12 geworden. Noch, da kam ja noch einer dazu. Mhm. Und deswegen, da gibt's diese Woche noch eine Sonderfolge. Ein kleines Bonus-Goodie nach der langen Pause. Das wollen wir uns euch dann auch nicht vorenthalten und das wird dann im Laufe des Wochenendes rauskommen. Heute jetzt wirklich Fokus auf die bisherige Fantasy-Saison, wie es so läuft. Wir wollen ein bisschen auf die News vom letzten Wochenende blicken. Injuries gibt's ja doch leider wieder viele zu beklagen. Wie geht's auf der Running Back Position weiter? Jeder von uns hat sich ein paar Spieler rausgesucht, die er ein bisschen näher beleuchten will. Und dann haben wir noch eine Rubrik mit den Breakouts und Breakdowns des bisherigen Jahres. Und da geht's ein bisschen drum einzuordnen. Du hast es sehr gut hier formuliert. Bei den Breakouts ist das Nuke oder Flug und bei den Breakdowns läuft's nur schlecht oder sind die Spieler eigentlich tot für uns aus Fantasy-Sicht. Und ich würde sagen, da das Vollsheet wirklich vollgepackt ist, starten wir rein und machen wir zuerst die News und dann die Werbung oder möchtest du die Werbung kurz vorne anschieben?
Das ist mir ganz egal. Wir können auch kurz schnell die Werbung einschieben. Also Folgt uns auch nach der langen Zeit bei Twitter @dynastyflo mit ph, dir @49erflo, mir @phil81190. Kommt gerne in unseren Discord-Channel. Da ist immer reichlich was geboten und mittlerweile könnt ihr da auch eure Fotos vom Bier aus dem Footballstadion posten.
Ja.
Dafür gibt's einen neuen Channel. Also es ist für Unterhaltung gesorgt. Ne? Schaut da gerne vorbei, aber auch gerne, um über eure Trades zu sprechen, die in den Hörer-Trades-Channel zu schicken. Ne? Das könnt ihr machen, wie ihr mögt. Und unterstützt uns auch gerne monetär, Flo. Wie geht das?
Das geht über paypal.me/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. Jede Spende ist willkommen, jede monatliche erst recht natürlich. Da freuen wir uns sehr drüber. Vielen, vielen Dank an alle, die supporten bisher und in der Vergangenheit also supportet haben und weiter supporten. Das hält das Ganze hier natürlich auch mit am Leben. Und freut uns und vielen, vielen Dank an alle.
Jawohl, vielen Dank.
Eine Sache, glaube ich, zum Discord. Wir haben endlich erstmal wieder geschafft, unser Tagebuch, unser JIT-Tagebuch zu aktualisieren. Wir hatten ja wirklich schon öfters das im Podcast auch schon besprochen, dass wir beide ein schlechtes Gewissen haben, weil wir es nicht getan haben. Und ich glaube, gestern habe ich mir dann mal ein Herz gefasst und ein bisschen was und vieles nachgeholt. Und du hast dann auch gleich nachgelegt. Deswegen, ja, auch genau. Das wird jetzt wieder ein bisschen aktiver gepflegt, hoffentlich.
Da war die Motivation dann gegeben. Da ich im Moment, wie gesagt, sowieso auch krankgeschrieben bin, ist es so, dass das dann ganz gut funktioniert hat, die ja. Zeit da war.
So soll es sein bei dem Tagebuch. Gut, das alles findet ihr im Discord und deswegen jetzt aber auch wirklich rüber zu den News. Und wir müssen leider mit einer sehr traurigen Injury-News starten. Javonte Williams. Es war Javonte Season, finally sozusagen. Wir haben ihn, glaube ich, bis zu seiner Verletzung gesehen. Da hat er fast alle Snaps bekommen in der Denver Offense. Ist den einzigen Snap, den Gordon, glaube ich, davor gesehen hat, da hat er den Ball gefumbelt oder so zumindest beim ersten hat er direkt den Ball wieder gefumbelt und der hat huge Ball Security Issues. Javonte Season war da und dann reißt er sich das Kreuzband. Leider nicht nur das Kreuzband, es ist das ACL, was Kreuzband ist, LCL, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was das genau ist, PCL, Meniskus, all das ist, Moment, das war J.K. Dobbins letztes Jahr, ACL, LCL, PCL und Meniskus. Bei Javonte Williams ist es ein ACL, LCL und PLC, nicht das PCL. Also ein bisschen was anderes, aber sehr, wir gehen in die Richtung von J.K. Dobbins im letzten Jahr. Und das ist natürlich schon ein großes Problem. Bevor wir jetzt gleich aufs Denver Backfield schauen, ich habe was gelesen auf Twitter, ja, die, also so Ärzte oder ja, halt diese Fantasy-Docs und so weiter rechnen damit, dass es halt schon eine ähnliche Ausfallzeit ist wie bei J.K. Dobbins. Wir sehen ja jetzt, wie schwer es ist für ihn, direkt einfach von Anfang an voll durchzustarten. Und noch dazu ist bei Javonte jetzt später passiert als bei J.K. Dobbins im letzten Jahr. Da wird eher erwartet, dass Javonte wohl Woche 1, also er könnte durchaus aktiv sein und in einem Timeshare und dann Richtung Mitte der Saison eben langsam wieder drin sein und eine ja, Workhorse-Rolle ein bisschen übernehmen. Wie siehst du denn die ganze Situation? Wie behandelst du jetzt der Javonte Williams, neben dem, dass es wirklich einfach ja beschissen ist?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, kein Sportler ist wie der andere bei Verletzungen, ne, haben uns ja nun die Geschichten aus der Vergangenheit auch gezeigt. Das heißt also, wann er dann genau zurückkommen kann, muss man eben sehen. Aber ja, ich glaube, die Erfahrung hat auch so ein bisschen gezeigt. Also ich bin da erstmal ein bisschen zurückhaltender, als ich es in der Vergangenheit auch war bei verletzten Spielern. Also klar, er kann zurückkommen, aber seien wir ehrlich, er ist dann 23. Und die Frage ist halt auch, wird Denver jemanden draften? Wird Denver jemanden in der Free Agency holen? Ich glaube, Melvin Gordons Vertrag läuft aus, aber irgendwen werden sie eben holen und ja, da muss man halt eben schauen, was da so passiert. Ja, ich sag mal, der Bestfalle wäre einfach, wenn sie mit Melvin Gordon verlängern, nochmal um ein Jahr, aber das ist eben, das Risiko ist einfach da, auch wenn Javonte, ich glaube, zurückkommen kann und dann auch wieder vernünftig aussehen kann, aber ich bin da erstmal zurückhaltend, muss ich sagen, noch zurückhaltender, als ich es in der Vergangenheit war, einfach solche Spiele auch zu kaufen.
Ja, ich glaube, wenn, dann muss man wirklich jetzt low kaufen, das ist ganz klar, wäre auch hundertprozentig meine Empfehlung und wer noch verkaufen, also wenn man verkaufen kann, ich versuche auch wirklich aktiv zu verkaufen, sage ich dir ganz ehrlich, gerade in Contender-Rostern natürlich, wenn ich jetzt ein Rebuilder bin, dann kann ich auch das abwarten, weil viel wirst du wahrscheinlich nicht bekommen, aber selbst als Rebuilder, wenn ich jetzt den 23 First bekommen kann und noch ein bisschen was drauf, dann ist Javonte weg.
Ja? Also, weg. Also für einen 23 First, der irgendwie nicht
der 1-12 ist gefühlt.
Ja, dann ist er weg, muss er weg sein. Also ja, ganz ehrlich, das ja. ist leider so. Ne? Ich meine, so ist das Spiel halt. Ne? Das ist eben, also tut mir leid. Ich mag Javonte Williams auch echt gerne und ich glaube auch, dass er wiederkommen kann und auch wieder vernünftige Leistungen bringen kann. Ja. Aber
muss man eigentlich sehen. Muss man ehrlich sein, wenn man sich wirklich ganz ehrlich macht, man muss ihn für jeden 23 First verkaufen. In Superflex, es ist einfach, Javonte, der Weg zurück ist nicht einfach, dann wirst du nächstes Jahr haben, was nicht so gut sein wird. Das heißt, das nächste Jahr ist dann auch schon wieder nichts Besonderes. Wie hoch wird sein Wert überhaupt wieder gehen? Wir sehen es bei J.K. Dobbins, wir sehen es bei Cam Akers, wir sehen es bei Travis Etienne, wir sehen es bei bla bla bla. Diese Liste endet ja nicht. Und der Wert dieser Backs geht nicht mehr einfach so in die Richtung, in der er vorher war. Und klar gibt es jetzt diese Wiederauferstehung von Saquon, aber Javonte ist auch kein Saquon, muss man auch mal ehrlich sein. So vom Talent-Level her, ja, war Saquon halt ein Generational Prospect, das in der Form, sage ich mal, in 10 Jahren 3-4 Mal halt vorkommt. Und deswegen, da tue ich mir halt auch schwer, dann damit zu argumentieren, um Javonte, der wird schon wieder ein Second-Round-Startup-Pick werden. Da ist ein ganz, ganz weiter Weg hin, um in die Richtung zu kommen.
Ja, und ich sag mal, genau, das wäre dann die Ausnahme eher als die Regel. Ne?
Es ist, ja, wie es ist. Genau. Ja, was machen wir mit dem Denver Backfield? Wer ist da dein Kandidat, den du am liebsten hast jetzt im Moment?
Also glaube gar keinen, aber wenn ich einen haben müsste, dann Melvin Gordon. Also auch wenn er jetzt ein paar Mal gefumbled hat, ja, ich sag mal, der ist auf jeden Fall besser als Latavius Murray oder Mike Boone, ne, die sie ja haben. Ja. Und ja, also wie gesagt, Melvin Gordon, auch wenn er Alterserscheinungen hat, aber ich denke mal irgendwie, so ein solider Running Back 2 wird das schon sein jetzt auch. Aber ja, ich würde ihn jetzt auch noch nicht aktiv kaufen. Also ich würde jetzt erstmal vielleicht vielleicht auch 2 Spiele abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Weil ich sag mal, du wirst ihn im Moment unter einem Second wahrscheinlich nicht bekommen. Also für einen Third würde ich schon sagen, könnte man ihn auch jetzt schon kaufen, wenn ich... Ja. Ist in okay Ordnung. Aber mir hat auch ein Hörer vor einiger Zeit geschrieben, 24 Second für Melvin Gordon bezahlen als Contender, boah, und dann war der auch nicht so komplett desperate auf Running Back. Da habe ich gesagt, nee, komm, wart noch mal lieber, guck dir erstmal die Rolle an, wie sie es wirklich verteilen, und dann kannst du immer noch kaufen, weil der wird nicht, also mehr als ein Second-Round-Pick wird er halt nicht wert werden. Und dementsprechend, ja, erstmal so.
Absolut, sehe ich auch so. Und ja, wie ugly das Ganze da in Denver bisher läuft, sehen wir ja auch. Ich sehe da keine signifikante Verbesserung. Und Melvin Gordon ist auch einfach nicht das. Der hat auch nicht mehr den Juice, den Javonte jetzt hatte. Ne? Also es wäre eine ganz andere Diskussion gewesen mit ihm im Backfield. Ja, bin auch nicht so wahnsinnig hyped auf Melvin Gordon. Auf niemanden aus dem Backfield. Vom Wafer habe ich eher, ehrlich gesagt, Latavius Murray über Mike Boone ein bisschen priorisiert, weil Boone sowieso viel zu teuer war aus meiner Sicht. Aber ich glaube nicht dran. Ne? Klar ist der Junge, klar, der geile Athletik und so weiter, aber warum hat der eigentlich wirklich nie irgendwie irgendwas gerissen?
Ja, also gut, okay. Also ich bin, wenn ich für Dynasty jemanden nehmen soll, dann wäre ich schon bei Mike Boone. Latavius Murray ist tot, ganz ehrlich. Also er hat es bei letzte Woche, glaube ich, ja wieder ein gutes Spiel gehabt, ne, tatsächlich. Ja. Oder sah zumindest einigermaßen okay aus für die Saints, aber also ich würde
Latavius... Es hat keinerlei Receiving Upside bei ihm, das muss man halt auch einfach
sagen. Ja, genau, ich würde Latavius Murray maximal aufnehmen, wenn es ein tiefes Roster ist und ich irgendwie Hero oder Zero RB Roster-Build hätte, dann könnte ich es mir vorstellen, aber sonst würde ich für Latavius Murray gar nichts ausgeben. Mike Boone, den Shot, finde ich, kann man schon nehmen. Seien wir ehrlich, was gibt's in Dynasty eben auch für Shots, die du mal haben kannst, und vielleicht, er hatte jetzt, gut, ich glaube, das war auch eher, um Melvin Gordon zu bestrafen, aber er hatte jetzt, als Javonte raus war, hatte er schon dann auch einiges an Snaps. Und den Shot nehme ich, aber boah,
klar,
nicht confident, ne? Also das ist jetzt keiner, ich würde dazu schon was ausgeben, aber das ist jetzt auch keiner, wo ich jetzt sagen würde, boah, geil.
Ich meine, wir nehmen Mittwochabend auf, die Waivers sind überall Mittwoch aufgegangen, er ist eh überall weg.
Ja, natürlich.
Das ist ja jetzt durch. Die Frage ist, kauft man ihn halt ein für einen Pick oder irgendwas? Nein, und da bin ich halt völlig raus.
Wie gesagt, guck dir das Denver Backfield 2 Wochen an. Und wenn sich dann einer rauskristallisiert, dann kann man den irgendwie für einen Drittrunden-Pick vielleicht kaufen, wenn man verzweifelt ist.
Ja, genau. Aber ich sehe hier nicht das League-Winning-Backfield, das jetzt so, das wird ein Timeshare werden, glaube ich, und da kommen wir nicht drum rum. Genau. Dann einmal ganz kurz, Jonathan Taylor, hier eine Enkelverletzung, wie heißt Knöchelverletzung. Und Die Frage war, alle hatten Angst vor einem High Ankle Sprain, der scheint es nicht zu sein. Zumindest war er am MRT nicht sichtbar. Vielleicht spielt er sogar Donnerstag Nacht, ich glaube es ja nicht.
Nee,
ich
wurde gerade ausgeruled. Jetzt gerade. Ja,
okay. Ist out. Okay, ja, wunderbar. Ja. Siehst du, also wäre ja auch Wahnsinn gewesen, ehrlich gesagt, in der kurzen Woche dann
ja
zu spielen. Sagen wir mal so, die eine Woche verpasst er jetzt, ist mal egal. Generell bist du concerned, was seine Rest-of-Season-Projection angeht, oder bist du noch entspannt?
Ja, ich bin an sich schon entspannt. Ich glaube schon, dass das sich wieder fangen wird bei ihm. Nichtsdestotrotz ist es natürlich bislang eine enttäuschende Saison gewesen, ne? Das ist eben, wie es ist. Ja, aber ich glaube, das wird sich wieder einpendeln. Gut, dass die Offense scheiße ist, ist halt nicht gerade hilfreich. Aber er wird nicht unbedingt ein wirklicher League-Winner sein, aber also wie es sonst war und was wir eigentlich erwartet haben, aber ich glaube schon, dass er sich wieder in Richtung, ja, Running Back 1 Zahlen einpendelt, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, ich bin da weniger concerned, ehrlich gesagt, dann sogar. Ich glaube, dass der Knöchelding, das ist normal nicht so schlimm für Running Backs. Wenn es kein High Ankle Sprain ist, dann ist eine Katastrophe. Aber nachdem das nicht zu sein scheint, ist das schon okay. JT ist an sich, wenn das Gamescript nicht super beschissen ist und ja, Tennessee hat eine geile D-Line, sind wir ehrlich, das passt schon. Die sind halt gegen den Run einfach gut gewesen. Den ganzen Rest, klar, wäre es halt gut gewesen, irgendwie Touchdowns zu erzielen und so, aber wir wissen doch, wer den Ball kriegt innerhalb der 5 bei den Colts, das wird sich auch nicht ändern. Die Offense ist sicher nicht überragend, aber JT macht seine Punkte, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und wenn irgendwo ein Buy-Fenster aufgeht bei Jonathan Taylor, dann kaufe ich den ja sowas von ein jetzt. Also.
Ja, wenn dann jetzt, ne?
Ja, also absolut. Aber bin ich auch super, wie soll ich sagen, da bin ich auch super bullish. Das ist der beste Running Back der NFL. Den kaufe ich ein. Wenn ich dann einen Discount bekomme, dann bin ich dabei. Also wenn da irgendjemand nicht mehr dran glaubt, keine Ahnung, was musst du für ihn hinlegen? Aber wenn ich jetzt einen Wide Receiver für ihn abgeben kann, wie einen, keine Ahnung, Michael Pittman und dann da noch einen Second drauflege oder so und ich kriege einen Jonathan
dafür
Taylor.
Dafür kriegst du ihn nicht. Dafür kriegst du auf gar keinen Fall. Also ja, da willst du auf Pittman eher noch einen mit 23 First drauflegen, vielleicht sogar noch mehr müssen, um ihn zu bekommen. Also für den Preis kriegst du ihn sonst nicht.
Ja, dann, wie gesagt, wenn ein Buy-Fenster aufgeht, ist natürlich auch, ich will nicht 3 First für ihn bezahlen, das ist schon klar. Das mache ich auch nicht. Das macht man halt für keine Spieler eigentlich, außer die 3, 4, 5 Top-Quarterbacks. Aber ja.
Ja, Taylors Preis vor der Saison waren halt eben 3 First, glaube ich. Und die wirst du jetzt nicht mehr bezahlen müssen. Aber ich denke mal so im wenn wir jetzt wirklich nur über Pick-Wert reden, da wird es natürlich immer so ein bisschen ungenau auch. So ja, 2 First und Second irgendwo wirst du wahrscheinlich bezahlen müssen. Dafür
wirst du dann rightfully so. Also, bitte? Das rightfully so.
Ja, also das ist der denke ich, der ja normale Preis aktuell.
Gut, das zu Jonathan Taylor. Nächster Kandidat, den wir haben, Cordarrelle Patterson, ist auf IR für die nächsten 4 Wochen zumindest mal raus. Schade, einerseits muss man sagen, echt geile Saison, hat wieder abgeliefert. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich ihn nicht öfter habe irgendwie. Also das war auch ein ganz billiger Spieler über die Offseason. Hätte man auch günstig ein paar Mal kaufen können. Aber gut, jetzt ist die Frage, haben wir jetzt den Tyler Algier-Hype oder kommt jetzt Caleb Huntley, kommt Daryl Williams, glaube ich,
ist er in Damien.
Damien Williams ist in lungert da in Atlanta, gerade noch auf IR rum, aber kommt nach der nächsten Woche eventuell zurück. Was glaubst du, wie kristallisiert sich dieses Backfield raus?
Ja, das ist schwierig, ne? Also ich würde da jetzt keinen klaren Kandidaten benennen können. Also ich sag mal, Damien Williams war der Starter, bevor er sich verletzt hat. Ja, da weiß man eben nicht, wie gesund ist er, wie überzeugt waren sie wirklich von ihm oder war das einfach nur so ein Veteran-Bonus für die erste Woche? So, das gibt's ja auch diese Szenarien, wo dann in den ersten 2 Wochen ist der Veteran drin und dann schmeißen sie ihn halt raus, weil er eben nicht so talentiert ist. Algier war ein 5-Runden-Pick. Mal gucken, der sah jetzt soweit ganz okay aus. Ja, Caleb Huntley hat auch ein paar Carries bekommen. Also ich will auf jeden Fall von dem Backfield den einen oder anderen Share, um einfach zu gucken, was passiert. Huntley und Williams sind natürlich die günstigeren Alternativen, die du teilweise auch noch vom Wafer bekommst oder bekommen hast. Ja, wenn du Algier hast, dann freust du dich natürlich über die Situation. Da muss man auch nichts sagen. Also der ist jetzt dadurch im Wert sicherlich ein bisschen gestiegen. Ob ich ihn jetzt aktiv einkaufen würde und einen Second-Round-Pick für ihn hinlegen würde, weiß ich nicht genau. Eher nicht.
Nein, auf keinen Fall. Also ein Second, 23 Second gebe ich auf keinen Fall für Tyler Algier aus. Auch ganz ehrlich, dafür gibt es zu viele Outs, die in die negative Richtung gehen. Aber an und für sich finde ich Algier schon interessant. Also ja. Mag den Spieler sowieso ganz gern. Legt jetzt hier im ersten Spiel gleich mal 4,4 Yards nach Kontakt pro Versuch auf. Das ist auch stark. Könnte mir halt gut vorstellen, dass der, und er kann halt auch ein bisschen was im Receiving Game. Das mit seinen 220 Pfund schon eine ganz attraktive Sache. Ich glaube nicht, dass Caleb Huntley so ein richtiges Ding ist, ehrlich gesagt. Da glaube ich einfach nicht dran. Aber nee, mal sehen.
Also wenn ich jetzt hier irgendwie 10 Euro hätte und müsste mich jetzt entscheiden, auf wen ich das Geld setzen müsste, dann würde ich halt schon sagen, dann wäre Algier schon mein favorisierter Pick, ne? Das muss man auch sagen.
Ja. Glaube ich auch, ist vernünftig. Bei Algier, natürlich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Rebuild bin und ich habe halt jetzt Algier, ich würde schon auch versuchen, ihn zu verkaufen. Also so genauso wie ich sage, ich will den Second nicht bezahlen, den Second jetzt würde ich einfach nehmen. Ja. Weil natürlich, es kann sein, dass er mehr wert wird als das. Kann sein, dass der jetzt einschlägt und gut aussieht. Die Falcons Offense, bis auf das, dass Arthur Smith ein Idiot ist, was die Kyle Pitts Usage angeht, aber er scheint schon ein ganz guter OC zu sein, was so die Play-Design und so weiter geht. Die Offense funktioniert ganz gut. Algier kann gut aussehen. Kann mehr wert werden als ein Second. Aber du hast halt mit dem Second jetzt einfach mal wirklich ein wertvolles Asset dann sicher in der Tasche, wenn du ihn verkaufst. Und man darf, glaube ich, auch nicht immer halt dann zu gierig sein mit dem, was man aus so einem Asset, für das du ja jetzt im Rookie-Draft wirklich nicht viel ausgegeben hast. Jetzt hast du mal ein Out, versuch halt vielleicht mal einzucashen.
Ja, wie Flo schon sagt, ne? Nicht zu allgierig sein.
Ja.
Genau. Also wenn du 23 Second bekommst für ihn, auf jeden Fall sofort verkaufen, mitnehmen, Wertgewinn. Auch wenn du 22 Second für ihn ausgegeben hast, der war erstens wahrscheinlich late. Und das sind halt zwei verschiedene Klassen. Wir haben häufig genug drüber geredet. Und nimm's mit, einfach.
Ja, 100%. Die nächste News macht mich persönlich wirklich traurig. Auch wieder Traylon Burks.
War nicht unsere Woche. Alter, es ist schon wieder übel. Mal. Es ist übel. Kein guter Zeitpunkt, um wiederzukommen.
Ja, meine Güte, ey. Das Thema ist sowieso einfach bitter. Traylon Burks, endlich kommt er aufs Feld, sieht viele Snaps. Und was passiert? Er verletzt sich. Das gibt's nicht, Mann. Turf Toe, ganz eklige Verletzung auch. Also einen großen Zeh irgendwie. Ich glaube, das ist der Gelenkknochen irgendwie vom großen Zeh, was da beschädigt ist. Ich weiß nicht, ob gebrochen oder halt gereizt oder was auch immer. Ist auf jeden Fall super scheiße. Relativ langwierige Verletzung, so, die einen dann begleitet. Wir haben ja schon oft gesagt, Turf Toe, Rest of Season, und ich muss sagen, das ist jetzt schon echt, also Traylon Burks in Redraft, ich habe überlegt, ihn tatsächlich zu ersetzen oder zumindest mal in einem Waiver-Claim zu ersetzen, und ja, das sagt schon viel darüber aus, was ich Rest of Season jetzt von Traylon Burks erwarte.
Ja, Devonta Adams hat sich da vor ein paar Jahren auch mal mit rumgeschlagen und da war das auch das ganze Jahr so eine Scheiße und für einen Rookie umso blöder, also boah, das dämpft meine Erwartungen an ihn halt auch für dieses Jahr komplett. Wermutstropfen ist halt tatsächlich, dass es einfach eine Verletzung oder das verletzungsbedingt ist. Er sah, wenn er auf dem Feld war, sah er zumindest gut aus. Ich habe echt die ersten Spiele, saß ich vor Red Zone und dann auch vor den Zusammenschnitten der Titans und habe immer geguckt, wo ist Nummer 16. Und wenn er auf dem Feld war, hat er seinen Gegenspieler eigentlich echt die meiste Zeit geschlagen und dann war er aber irgendwie nur 37% auf dem Feld und so eine Scheiße, das hat mich echt aufgeregt. Also das war wirklich, ich weiß nicht, was die Titans da wollten, aber die anderen Receiver waren auf jeden Fall nicht besser.
Ja, nee, definitiv. Also es war ein Coaches-Ding halt wieder, so ein Vet versus Rookie. Blabla, wir kannten das, wir haben uns ja darauf eingestellt, dass das passiert. Ich glaube, es wäre jetzt losgegangen. Er hätte auch gute Wochen gehabt, hätte zeigen können, was er für ein Talent ist. Und naja, das ist jetzt erstmal gelaufen und ist natürlich auch wirklich bitter, was sein Dynasty-Wert angeht. Klar. Sind wir ehrlich, wir wissen, da wird jetzt nicht mehr viel passieren dieses Jahr. Es wird stetig nach unten gehen. Man kann dann versuchen, natürlich nachzukaufen, aber ja, jeder, der Traylon Burks gedraftet hat, auf der anderen Seite auch wieder, wird ihn nicht billig verkaufen wollen. Der wird sagen, es ist nur verletzt, passt schon, und deswegen wird sich nicht viel tun. Man wird sehen. Einfach mal, man kann anklopfen mal in der Liga, vielleicht gibt es mal eine Möglichkeit. Es wird ihn nicht langfristig behindern. Unser Outlook bleibt positiv in Dynasty.
Ja.
Gut. Der nächste Spieler, Dak Prescott, ist laut Jerry Jones not well enough to play in Week 5. Ich habe das eigentlich mal mehr aufgenommen, nicht unbedingt, um jetzt den Ersatz für die nächste Woche zu besprechen, aber eher, wie stehst du denn zu Dak im Moment, in so Buy-Sell-Kategorie, wie concerned bist du bei ihm und ja, was machst du denn mit ihm?
Ja, mir ist der Hate zu groß. Also überall wird jetzt ja gesagt, verkaufen, dies, jenes, er kann nicht gesund bleiben. Ja, der Mann hat einen langfristigen Vertrag. Wenn er auf dem Feld steht, hat er eigentlich immer ganz gut geliefert. Die Offense hat gezeigt, dass sie funktioniert, auch mit Cooper Rush. Ich halte Dak schon noch für talentierter als Cooper Rush. Und ja,
CeeDee Lamb. Cooper Rush-Hater.
CeeDee Lamb hat gezeigt, dass er der Wide Receiver 1 sein kann, was wir auch von ihm verlangt haben, kann man sagen. Und ja, also ich bin positiv und ich glaube schon, dass man Dak, wenn man ihn zu einem vielleicht zu günstigen Preis kaufen kann, auch kaufen sollte.
Ja. Einer der Buy-Kandidaten für mich im Moment, Dak Prescott. Aus meiner Sicht eine komplette Überreaktion vom Markt im Moment, was das natürlich hatte, glaube ich, so, bevor er sich verletzt hat gegen Tampa Bay, sah schlecht aus. Aber Tampa Bay hat eine super Defense. Es war das erste Spiel in der Saison. Dann verletzt er sich. Es ist im Moment gerade so die Stimmung komplett gegen ihn. Ich habe in jeder Liga, in der du ihn nicht hast, und das sind viele leider, muss man sagen, ich habe eigentlich überall Dak-Angebote rausgeschickt. Selbst als Rebuilder habe ich Dak-Angebote rausgeschickt. Weil jeder, es ist so günstig wird es eigentlich nicht mehr. Und ja, deswegen, ich kann nur wirklich jedem empfehlen, versucht mal für Dak Prescott anzufragen.
Ja, zumal du ihn ja auch sogar noch während dieser Saison wahrscheinlich wieder verkaufen kannst. Wenn er dann wieder fit ist, er wieder ein, zwei gute Spiele gemacht hat, kannst du ihn halt den Wertgewinn dann mitnehmen. Das ist, ich sag mal, als Rebuilder einfach verdienter Value. Also das muss man eigentlich schon machen. Und ja, ich habe seit der ersten Verletzung eigentlich, habe ich viele Deck-Shares, wo er das ganze Jahr raus war. Und also ich verstehe es nicht. Es wird darauf reagiert, als sei er irgendwie ein 28-jähriger Running Back, der sich gerade zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen hat oder sowas. Und er hat sich nur am Finger verletzt. Ne? Das ist also, das ist jetzt natürlich immer, ich glaube sogar nicht mal in der Wurfhand, oder? Das war doch sogar nur an der Linken. Also, oder nee, das war bei Rust, aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall nichts Weltbewegendes. Was ich noch kurz sagen wollen würde, wenn Dak jetzt zurückkommt und vielleicht Cooper Rush auch hier und da mal wieder gedroppt wird, und ihr spielt eine etwas tiefere Liga, wäre das für mich auf jeden Fall einer, wo man mal gucken kann, beziehungsweise auch wenn ihr irgendwie einen Trade habt und ne, irgendwie anstatt dem obligatorischen Fünftrunden-Pick lasst euch vielleicht noch Cooper Rush mit reinwerfen. Ich weiß nicht, also der hat es echt gut gemacht in der Zeit, wo Dak jetzt raus war. Und wer weiß, ob der nicht vielleicht nochmal irgendwo die Möglichkeit bekommt, doch woanders zu starten. Es ist ein Shot, ne? Es ist ein Shot, wenn es nachher in der Offseason nicht so laufen sollte und er bei den Cowboys der Backup bleibt, dann könnte ich ihn halt irgendwann cutten. Ne? Das ist auch so, aber ja, warum nicht einfach mal diesen Versuch starten? Wie gesagt, er sah ganz vernünftig aus.
Sehe ich auch so. Klar, waren die Giants und die Commanders, ich glaube, aber trotzdem, ganz ordentlich, würde ich absolut zustimmen. Übrigens, die Cowboys spielen Woche 7 gegen die Lions und Woche 8 gegen die Bears. Ich glaube, das wird diese Dak-Bounce-Back-Phase und dann sind wir auf einmal alle wieder, Dak ist doch ein guter Quarterback, sowas.
Wenn er es erstmal 35 wieder aufgelegt hat,
Genau, ist es. Genau, das zu Dak Prescott. Der nächste Spieler, ja, Jamison Crowder hat einen gebrochenen Knöchel. Da irgendwie wird noch nicht so outgeruled für die Saison. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum oder was da. Mein Broken Ankle war für mich sofort okay, der Spieler dies Jahr nicht mehr. Irgendwie geht es jetzt noch um weitere Tests und so weiter. Was ist noch alles kaputt? Unabhängig davon ist er auf jeden Fall mal ein paar Wochen raus. Ging jetzt gar nicht so sehr um Jamison Crowder. Der hat uns beide, glaube ich, enttäuscht. Also mich hat er auf jeden Fall sehr enttäuscht. Ja, ja, ich dachte, natürlich, dass er diese Slotrolle in Buffalo haben wird und die hat er nicht gewonnen.
Ja.
Isaiah McKenzie ist jetzt aber vielleicht ein ganz interessanter Kandidat. Was machst du denn mit dem?
Ja, erstmal, also Jamison Crowder ist für mich droppable. Ne? Also solche Leute, die so knapp an der 30 sind, so Slot-Receiver, die sich dann, die eigentlich ganz okay sind, dann auch eine unklare Rolle haben, in der man nicht genau weiß, was mit denen passiert. Und ja, also und solche Verletzungen haben, sind droppable. Wie gesagt, für mich Crowder und auch so Leute wie Sterling Shepard sind für mich einfach, die kannst du droppen. Und wenn, nimmst du sie halt irgendwie Ende der nächsten Offseason. Aber solche Leute will ich nicht im Roster haben, die verschwenden nur Platz. Klar, wenn man viele IR-Spots hat und niemand anderen draufsetzen kann, kann man sie auch dahin setzen. Aber ich würde sie eigentlich einfach cutten. Dann, ja, McKenzie, der ist ja erstmal selber verletzt. Der hat, glaube ich, eine Gehirnerschütterung.
Ja.
Aber gut, das ist jetzt nicht so eine langwierige Geschichte. Ja, warum nicht? Also wenn er da die Fulltime-Slot-Rolle bekommt und jetzt nicht Khalil Shakir sich da reinspielen kann, dann, also den Shot würde ich auf jeden Fall nehmen. Und gut, ist halt die Frage, was man für ihn bezahlt. Ne, ich tue mich irgendwie schon schwer, aber boah, da würde ich irgendwie gucken, dass ich vielleicht gegen einen anderen Receiver in der Güteklasse tauschen kann. Da würde ich jetzt nicht unbedingt einen Pick für ausgeben. Also Viertrunden-Pick, kein Ding, aber boah, irgendwie vielleicht jemanden, der einfach super underperformt und man nicht mehr überzeugt ist, den abgeben dafür, das kann ich mir schon vorstellen. Ne?
Ich muss sagen, ich finde, Isaiah McKenzie hat mich halt so, wenn er spielt, echt ganz gut überzeugt. Ich finde, er schaut gut aus. Ich glaube auch, dass er einfach die Rolle haben wird. Khalil Shakir, ja, der ist kein schlechter Spieler, aber ich glaube nicht, dass der so als Rookie jetzt da schon sofort durchstarten wird. Ich denke, dass die den auch eher raushalten werden, entwickeln werden. Wenn das ein Sophomore wäre, quasi so aus NFL-Sicht, dann ist was anderes. Aber so glaube ich schon, dass Isaiah McKenzie Rest of Season ganz ein ganz interessanter Spieler ist. Aber klar, ist halt derjenige, den du halt so in Bye-Weeks halt in die Flex stellst. Da wird jetzt auch kein League-Winner. So. Das ist,
nein.
Für solche Spiele gibt man nicht viel aus, das ist klar.
Also das ist ganz klar auch eher was für 10 Starter plus liegen, ne? Das ist jetzt nicht ein, wenn ich jetzt Downset Talk Bundesliga Lineups habe, so, da ist der für mich ein komplett uninteressant, da will ich den auch nicht im Roster haben.
Gerade in Half PPR dann ja sowieso nicht.
Nee, da nicht, aber wie gesagt, so für tiefe Roster auf jeden Fall bei Week Fill-In, wie du gesagt hast, finde ich komplett, unterschreibe ich komplett. Ja.
Also du kannst halt dann versuchen, zum Beispiel, ich finde, wenn du schon genug Running Backs hast, die du spielst, ein JD McKissick zum Beispiel, kannst du halt dafür vielleicht anbieten, wenn der andere halt auf Running Back Need hat und du kannst, ich glaube, dass McKenzie mehr Punkte macht als McKissick oder dem würde ich halt mehr zutrauen, so einen besseren Floor zu liefern, Ding, so Floor-Seeding-Combo ist da, glaube ich, attraktiver. Aber McKissick hat den Vorteil, dass er gerade eben jetzt, wo so viele Running Backs ausfallen, dass er dir halt da helfen kann. Wenn du das Problem nicht hast, dann mach vielleicht den Trade für die mehr Punkte und der andere hat den Vorteil dadurch, dass er halt einen Running Back spielen lassen kann, im Zweifel als seinen RB2-Spot füllen kann.
Ja, genau. Wenn du jetzt zum Beispiel auch einen Jeff Wilson hast und bist auf den nicht angewiesen als Running Back, sondern hast den nur so als Flex-Player, dann kann man da mal vielleicht sagen, okay, McKenzie gegen oder Jeff Wilson gegen McKenzie und vielleicht kriegst du noch einen späten Pick dazu sogar.
Ja, genau.
Weil es ein Running Back ist und der vielleicht ein bisschen wertvoller ist.
Genau, und jetzt ein paar gute Wochen hat. Ja, das zu Isaiah McKenzie, dann nächster Spieler und das freut mich wirklich riesig. Brian Robinson ist clear to play. Es gibt auch noch gute Dinge, die passieren in Fantasy. er could be activated from IR. Also er ist jetzt beim Training, das Fenster ist offen für 3 Wochen. Mal sehen, wann sie ihn dann wirklich aktivieren. Aber Brian Robinson Season ist nicht mehr weit weg.
Nee, genau. So, jetzt gucke ich gerade mal. Ich habe heute noch gelesen, Also sie haben das auch wirklich gemacht, ne? Sie haben das heute, glaube ich, gemacht, dass sie ihn wirklich aktiviert haben.
Geil.
Oder?
Okay, schau mal.
Oder habe ich das jetzt hier falsch verstanden? Also, wie gesagt, ich glaube halt, der ist wirklich. Also, weil es ja die ganze Zeit schon so hieß auch. Also, ich glaube, das dauert nicht so lange, bis wir den wieder auf dem Platz sehen.
Nee, also jetzt ist das 21-Tage-Fenster offen.
Ja, okay. Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht vermuten, dass er die vollen 21
Glaube ich auch
Tage
nicht. Ja.
braucht. Und ja, Washington hat ja im Prinzip gezeigt, sie glauben nicht an Antonio Gibson. Eindrucksvoll, in Abwesenheit auch nochmal von Robinson. Also da ist die Snapshare ist jede Woche im Prinzip runtergegangen und JD McKissick war eigentlich immer mehr involviert auch noch. Und nachdem ja schon nach Woche 1 dann die ersten Victory Laps auch in unsere Richtung kamen, ja, also wie gesagt, wer nach in den ersten Wochen einfach Antonio Gibson verkauft hat, nochmal das letzte Verkaufsfenster genutzt hat, ja, ich sag mal gerade noch rechtzeitig, jetzt ist es glaube ich zu spät.
Nach Woche 1 war es echt nochmal auf. Acht
Ja,
Tage Team
natürlich.
Receptions, da war es wieder auf, weil alle sind wieder aus ihren Löchern gekommen.
Ja.
Antonio Gibson ist doch zurück und so. Und jetzt könnte es ganz, ganz hässlich werden. Muss man sehen, muss man sehen.
Ja.
In Fantasy ist nichts absolut, alles ist möglich, aber ja.
Ich muss ehrlich auch dazu sagen, Brian Robinsons Rolle muss sich auch erst zeigen. Ob der wirklich fantasy-relevant sein kann, will ich mal sehen. Und ab wann, schauen wir mal. Ne? Das ist für mich jetzt auch fragwürdig, also auch wenn er, ich sag mal, wenn es jetzt nachher dann wirklich der Share ist, er irgendwie 50%, McKissick 30, oder sagen wir mal Gibson und McKissick jeweils 25, irgendwie sowas. Naja, also was das für eine Relevanz ist beim Footballteam, das muss man dann halt wirklich auch noch mal sehen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube schon daran, dass er da der Leadback wird noch bis zur Mitte der Saison.
Brian Robinson ist der beste Running Back, den sie haben. Das ist meine
Ja, würde
Meinung
ich auch
dazu, ehrlich
sagen. Ja,
gesagt.
würde ich
Und
auch sagen.
deswegen würde ich ihn im Moment einfach nicht verkaufen. Schau, interessante Frage. Ich habe natürlich auch bei den Rebuilder-Teams logisch überall für Javonte mal ein Angebot rausgeschickt, bei dem ich sage, das finde ich nicht so hoch. Da habe ich zuerst mal Travis Etienne geboten, weil ich sage, ich habe sehr viele Travis Etienne-Shares tatsächlich. Und ja. Auch das ist sehr schwierig im Moment zu sagen und finde, das ist ein fairer Deal. Die beiden, da habe ich bei beiden Bauchschmerzen. Und der Counter war Travis Etienne und Brian Robinson zusammen für Javonte. Das habe ich abgelehnt. Wie siehst du das?
Ja, wäre mir auch so viel. Also man muss ja sagen, alles drei im Prinzip Wildcards,
Ja.
aber ja, ich sag mal, eine berechtigte Hoffnung, sowohl bei Etienne als auch bei Robinson, zumindest mal in 23 da auch der Leadback zu sein. Ne?
Ja,
Also,
ja.
was die beiden jetzt auch dieses Jahr noch liefern, muss man sehen, ne? Aber ja, also. Nee, verstehe ich schon, warum man den Deal so nicht machen will unbedingt.
Ich glaube, Javonte ist der, warum ich es überhaupt angeboten habe, Etienne versus Javonte, oder warum ich Javonte schon noch vielleicht einen Tick über Etienne sehe, ist einerseits, glaube ich, ist der beste Running Back einfach so. Vom Prinzip her. Und das andere ist natürlich, auch an mir geht nicht spurlos vorbei, dass man der Realität ins Auge blicken muss, wie er in Jacksonville genutzt wird im Moment. Und wir haben auch jetzt so in den letzten Wochen, wenn wir geschrieben haben, einfach darüber gesprochen, gute Spieler bekommen den Ball. Einfach. Das ist ja die Regel im Football. Und warum bekommt Travis Etienne diesen fucking Ball nicht in Jacksonville? Man muss schon, also so viel ich, ja, kommt von der Verletzung zurück und so weiter und so weiter, aber er hat in der NFL einfach noch gar nicht gezeigt und deswegen finde ich halt Javonte irgendwo dann noch hat auch die bessere Recognition, die bessere Name Recognition im Moment, ne? Das ist so, der kommt zurück und dann kannst du vielleicht doch den einen finden, der immer noch an ihn glaubt. Das sind so die Gründe gewesen, warum ich überhaupt dann Javonte überhaupt dann dafür kaufen wollte.
Ja, verstehe ich. Also, wenn Javonte einfach nur gesund wird, wirst du für ihn wieder den First bekommen. Das
Ja.
ist, also, wir haben es ja bei Akers auch gesehen und waren da ja
Ja.
auch selber in dem Sinne auch in dem Boot und
Ja.
so. Und wenn Etienne dieses Jahr scheiße spielt und nicht noch irgendwie da eine große Rolle spielt, dann wird es schon schwer, dass man wirklich im Prinzip 2 Jahre entschuldigt, ne? Das erste
Ja,
Jahr verletzt, das
absolut.
zweite Jahr dann einfach nicht, also nicht an James
Absolut.
Robinson vorbeigekommen, auch wenn der ja nun, wie gesagt, nachweislich schon ein guter Running Back ist, aber ja, nichtsdestotrotz, ich sag mal, was er mit seinen Chancen gemacht hat, war bislang jetzt auch noch nicht so prickelnd. Ja. Und ja, da gebe ich dir schon recht. Ich glaube schon, dass dann der Name Value einfach ein besserer ist.
Ja. Gut, das, jetzt haben wir schon einen kleinen Ausflug gemacht. Wollte ich eigentlich gar nicht, weil zu dem Kollegen komme ich später vielleicht nochmal. Ja. Aber eben, eigentlich wollte ich ja auf Brian Robinson raus und mir kam so vor, der wurde dann da in diesen Trade einfach so reingemogelt. Ne? Und ich denke mir, ich habe schon Brian Robinson, ich mag den Jungen einfach und ich glaube an ihn und den will ich nicht in einem Deal so noch als Throw-in abgeben. Das mache ich im Moment einfach nicht. Und so könnt ihr es versuchen, würde ich jedem empfehlen, das so zu versuchen, ihn so zu kaufen. Aber verkaufen auf keinen Fall. Wenn ihr einen 23 Second bekommt, klar, bin ich auch dabei, verkauf ihn. Aber ich will ihn nicht so als, ja, dann mache ich den Deal. So gebe ich ihn nicht ab.
Ja, ich hab gestern witzigerweise noch einen Deal gemacht, auch in der JIT-Liga, worüber wir Tagebuch führen. Da habe ich noch gar nicht nachgetragen. Und ja, ich bin da in den Rebuild gegangen und hab dann noch Keenan Allen abgeben wollen und hab da wirklich ein bisschen rumverhandelt und sowas. Natürlich die Bereitschaft für Keenan Allen zu traden.
Überschaubar.
Ja, ging. Also waren schon viele interessiert tatsächlich, aber natürlich wollten auch da viele eher ein Schnäppchen schlagen, wie das so ist. Ne? ja, und letztlich habe ich dann Deal gemacht und hab einen 23 Second für Keenan Allen bekommen plus Brian Robinson und Christian Watson. Zusätzlich zu Keenan Allen habe ich noch Jeff Wilson und Noah Brown abgegeben. Und ja, ich habe auch gedacht, so, boah, wartest du jetzt noch, Keenan Allen plus ein bisschen Unkraut abzugeben und vielleicht noch einen 24 First für ihn irgendwo einzuheimsen im Laufe der Saison? Ich glaube schon, dass das möglich gewesen wäre. Aber habe jetzt gedacht, okay, komm, so macht er dir keine Punkte mehr. Und du hast diese beiden underperforming Spieler aus verschiedenen Gründen jetzt dazu bekommen. Und ja, weiß ich nicht, was sagst du dazu? Weil ich ja eben die beiden noch so rein, also Wildcards,
das Gamble. Ja, und vor allem, also Christian Watson, ich meine, wir haben auch gesehen, dass er, war das sogar in Woche 1, glaube ich, der kommt aufs Feld, schlägt seinen Gegenspieler sofort tief und lässt einen Drop dann den Ball.
Ja.
Wenn das ein 75-Yard-Touchdown wird, reden wir komplett anders über Christian Watson.
Das ist immer so, ja.
Und es wird diese Momente geben, ne? Da wird er das schaffen. Ich glaube nicht an Christian Watson, keine Frage. Aber er wird seine Boom Week irgendwann haben.
Ja.
Und ganz ehrlich, pack Brian Robinson, Christian Watson und den 23 Second zusammen. Ich bin sicher, du bekommst den 24 First. Das ist ja easy machbar.
Ja, eben, genau.
Und deswegen, worauf warten? Ne? Also das Paket finde ich deswegen auf jeden Fall besser. Natürlich 23 Second und Brian Robinson sind die Hauptdinger, aber Christian Watson, wenn er schon als Throw-in irgendwie so ungefähr mit einem Wert von einem Third-Round-Pick geht, dann würde ich auch irgendwo mal wieder Interesse anmelden vielleicht.
Ja.
Typ ist immer noch fucking schnell. Sollten wir nicht ganz unterschätzen.
Nee, genau.
Gut, dann jetzt ein letztes Thema, das ist jetzt endlich mal auch nicht injury-related. Kenny Pickett-Season ist da. Die Pittsburgh Steelers haben es grandios einfach wirklich gemacht. Sie hatten, glaube ich, letzte Woche ja Thursday Night, also die Woche davor Thursday Night Football. Sie hatten die lange Woche zum Vorbereiten. Sie hätten danach sagen können, Mitchell Trubisky, du bist es nicht. Sie hätten Kenny Pickett zum Starter nennen können. Sie haben es nicht getan, sie haben Mitchell Trubisky noch die erste Hälfte gegeben und dann haben sie eingesehen, das ist Bullshit, Kenny mach was und haben ihn in der zweiten Hälfte aufs Feld gejagt. Kenny Pickett hat nicht eine Incompletion geworfen, sehr gut, hat 10 Pässe an den Mann gebracht und 3 Interceptions geworfen. Aber jetzt, Phil, bringen wir ein bisschen Kontext dazu und warum du hype bist nach diesem ersten Auftritt von Kenny Pickett.
Ja, also zunächst mal, ich muss ehrlich sagen, also zu den Interceptions komme ich am Ende gleich nochmal. Zunächst mal, Kenny Pickett, wenn er nur im Training halb so gut ausgesehen hat und man die beiden, also Trubisky und ihn, nebeneinander gesehen hat, dann hätte man ja Trubisky eigentlich gleich vom Hof jagen sollen, weil, also das war für mich schon ein himmelweiter Unterschied. Pickett sah wirklich sharp aus, der hat wirklich seine Receiver getroffen, hatte eine gute Pocket Presence, der stand da, obwohl Quinn Williams auf ihn zugerauscht kam und hat den Pass noch angebracht, irgendwie in das Land war das, glaube ich, und wurde danach komplett umgemäht. Ja, weiß ich nicht. Und wie gesagt, das sah alles echt flüssig aus. Gute Mobilität, gute Pocket Awareness auch gezeigt. Man muss sehen, ne, es waren halt gegen die Jets. Das ist sicherlich immer zu sehen. Und die haben sich nicht auf Pickett speziell vorbereiten können und so. Das ist immer noch mal was anderes, wenn du einfach reinkommst im Vergleich zu, du bist der Starter und der Gegner kennt dich auch. Aber also mir hat es sehr viel Mut gemacht, was Pickett betraf, und wie gesagt, seine Mobilität, glaube ich, unterschätzt. Das haben wir jetzt eindrucksvoll sehen können. Ja, zu den Interceptions muss man sagen, eine Hail Mary, die würde ich sowieso erstmal schon mal komplett ausklammern. Das ist halt immer ein Glücksding. Das passiert halt auch den Besten, dass die intercepted werden. Ja, die anderen beiden waren, ja, ich sag mal, gut, über die erste tief kann man sicherlich streiten. Receiver hat die Hände am Ball, Claypool, glaube ich, war es, lässt den abprallen. Gut, es waren zwei Gegenspieler in der Coverage da. Ja, das ist halt auch Pech, muss man auch schon so sagen. Und ich sag mal, wenn du einen guten Receiver hast, macht er vielleicht auch das Play. Genau, der zweite war genau so, ich weiß gar nicht, welcher Receiver das war, aber der lässt ihn auch an den Händen abprallen. Und George Pickens ist auch noch in the area, der auch null Effort zeigt, da irgendwie den Pass oder die Interception zu verhindern. Das war auch echt so super genial. Und ja, von daher, also die drei Interceptions, ich sag mal, wenn es eine gewesen wäre, wäre das sicherlich auch ein fairer Ausgang. Also drei waren definitiv irgendwie zu viel.
Also nur mal als Kontext. Kenny Pickett hat 3 Interceptions geworfen, PFF hat ihm 0 Turnover-Worthy Plays zugeschrieben. Ja, ist so. Weil, auch die Tiefe, man muss auch sagen, dass der Pass zu Claypool, der kann intercepted werden. Das läuft halt mal blöd, das ist ein Jumpball. Es ist aber so, dass der Safety nicht hinkommen kann. So ist er geworfen und so kommt er auch an und dann ist es halt, der Cornerback steckt da irgendwie seine Hand rein. War halt auch ein gutes Play von dem, muss man auch sagen. Ja. Claypool, wie du sagst, das ist einfach auch nicht gut gespielt. Claypool ist, obwohl er die Size und Gewicht und so weiter alles hat, aber ist auch kein Contested Catch Guy. Das kann er einfach nicht. Ist kacke gelaufen. Am Ende wird der Ball geht hoch und dann fängt er halt das Safety ab. Passiert, ganz ehrlich. Aber man muss halt auch sehen, das Ding ist irgendwie 50 Yards downfield. Ja, dann ist das halt so. Und deswegen, das sehe ich jetzt auch nicht so dramatisch. Und ja, ansonsten, Kenny Pickett's Debüt war einfach gut, und deswegen, ich wäre auch auf jeden Fall, also ich habe nicht gedacht, dass er so gut aussieht im ersten, so wenn er das erste Mal aufs Feld kommt. Ich will jetzt auch nicht sofort hier irgendwie, keine Ahnung, man muss jetzt auch ein bisschen auf die Euphoriebremse treten natürlich, wird jetzt nicht sofort die Sterne vom Himmel spielen dieses Jahr, es wird harziger, wird Rookie-Fehler machen und so weiter und so fort, aber war ein gutes Debüt und da kann man weitermachen, denke ich.
Ja, die nächsten 4 Wochen, die Matchups, wenn man da mal drauf guckt, Buffalo, Tampa, Miami, Philadelphia, das ist wirklich, also wenn er da gut aussieht, in dem Stretch, oder wenn er da nur mittelmäßig aussieht, ich glaube, dann können wir wirklich hyped sein. Ja, und wenn er schlecht aussieht, ganz ehrlich, dann sollten wir ihn auch nicht unter den Bus werfen. Also, ich glaube mal, da sollten wirklich auch beide Parteien, die Truther und die Hater, eigentlich, ich sag mal, den Stretch sollte man vielleicht so oder so, ja, so ein bisschen Vorsicht genießen.
Ja, ne,
um bis da vorschnell zu urteilen. Genau, und dann danach kann man sicherlich gucken und dann mal richtig evaluieren. Ja, mir hat es erstmal Mut gemacht, muss ich sagen. Ich habe auch genug Shares von ihm. So, und daher.
das stimmt.
daher muss es auch gut sein. Und
ja. Das ist okay. Nee, hat gepasst. Gut, sehr schön. Dann rüber zum nächsten Thema. So, du hast den DK gemacht, Phil. Wie, was sagst du eigentlich zu der Aktion von DK, dass er sich da mit dem Bart erstmal aufs Klo fahren lässt?
Ja, Weltklasse, was soll man sagen?
Ja, Hammer, Alter. Also wirklich, ich muss sagen, also das hat ihn auf jeden Fall zwei Positions im Dynasty Ranking nach oben geschoben.
Ja, also ich sag mal, der Mann ist einfach komplett überragend und
Lebende Legende, Alter.
ja, und wie gesagt, dann spart er sich seine Energie lieber für den Sprint auf dem Feld, ne?
Ja, ich glaube, was hat er gesagt? Er hätte es nicht mehr hingeschafft, wenn er das gar nicht gehabt hätte oder so. Ist so also geil einfach. Also ohne Scheiß, einfach so real. Der Hammer. Genau. Ja, jetzt können wir aber wirklich weitermachen nach unserer kleinen hier Schaffenspause und kommen jetzt aber wirklich zum nächsten Thema und das ist die Running Back Landscape. Ich sag mal, es war ein harter Auftakt, die ersten 4 Wochen, oder?
Ja, was soll man sagen? Natürlich. Also im Prinzip haben alle Running Backs enttäuscht, ne? Mal abgesehen von ein paar Ausnahmen, aber
Wenn man die frühen durchgeht, gerade die viel Dynasty-Kapital binden, Jonathan Taylor, nicht gut abgeliefert, jetzt verletzt. DeAndre Swift, verletzt. Najee Harris, komplett katastrophale Punkte. Javonte Williams liefert erst nicht überragend und ist jetzt verletzt. Also so unsere Dynasty-Darlings sind ja reihenweise beschissen. CMC ist okay gestartet, hat jetzt mal ein richtig gutes Game gehabt. Der ist noch da, aber auch schon wieder drei verschiedene leichte Verletzungen. Ist ständig am Injury Report, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob die Panthers uns da nicht sogar trollen mit der ganzen Nummer.
Naja, also er ist
Aber
heute zum
ja.
Beispiel, habe ich jetzt auch gelesen, er ist heute wieder gerade sein Day off quasi, hat er wohl immer jede Woche einmal und dann tauchen sie halt automatisch auf dem Injury Report auf, ne? Das
Ja,
ist halt,
ja.
also das gibt kein Day off quasi als Bezeichnung, deshalb wird er
Veteran
eigentlich
Day.
quasi jede Woche auftauchen.
Ja, okay. Aber ja, ich sag mal, das ist natürlich, das sind jetzt alles so Namen, die haben uns jetzt halt gerade nicht unbedingt die Wins gebracht in Fantasy. Und deswegen lass uns mal ein bisschen über die Dynasty, also über die Running Back Position generell in Dynasty sprechen. Wie behandelst du das jetzt halt im Moment oder sag ich mal, wie sind da so deine Takeaways? Vielleicht lass mal damit starten, so gerade mit dem Fakt auch, dass der Spieler, dem wir immer das fehlende Ceiling in PPR zugeschrieben haben, Nick Chubb im Moment die Running Backs in Sachen Points per Game anführt. Wie kommt es dazu? Und ja, was bedeutet das? Gibt es jetzt eigentlich noch Game Changer auf Running Back?
Also, ganz kurz zu Chubb, das liegt vor allem natürlich daran, er hat über die ersten Wochen einfach gut gespielt, das zunächst mal, das will ich auch gerne zugeben, aber er hat auch einfach überperformt, hat 5 Touchdowns gehabt in den ersten 4 Wochen, was natürlich nicht aufrechterhalten werden kann, wahrscheinlich, sag mal wahrscheinlich. Er hat eben besonders stark irgendwie in Richtung Running Game die Möglichkeiten gesucht, einfach weil Jacoby Brissett macht das bislang echt ordentlich, das muss man auch sagen, aber er bleibt halt Jacoby Brissett und das ist vielleicht ein ganz solider Game Manager, mehr aber nicht und ja, dementsprechend glaube ich schon und ist für Chubb auch für mich niemand, der das bleiben kann und ansonsten Game Changer, ja, dieses Jahr bislang gibt es tatsächlich eigentlich keinen, ne? Wenn man es mal ganz ehrlich so betrachtet, wenn wir auf die letzten Jahre schauen, ich habe mir auch in Vorbereitung jetzt auf die Folge nochmal so angeguckt, okay, ich glaube 2019 hatte CMC knapp 30 Punkte,
Ja,
20,
ja.
über 30 Punkte im Schnitt. Ja, ich sag mal, Chubb hat jetzt irgendwie 21, glaube ich,
Ja.
und wie gesagt, das ist eigentlich auch eine Überperformance, also es kommt jetzt nicht durch Receptions oder Receiving Yards zustande, sondern durch eben die
Ja.
Touchdowns und ja, es ist einfach enttäuschend und ich kann mir das einfach, um da auch kurz eine Erklärung aus meiner Sicht zu liefern. Wir sind im Moment gerade, was die Running Back Position betrifft, glaube ich, an einem, ja, Wendepunkt, kann man sagen. Und weil wir die letzten Jahre waren einfach auch, was talentierte Running Backs betrifft, seit 2020 wirklich mau, die beiden Jahre. Ne? Also gerade auch, was die Quantität der Spieler angeht. Und diese guten Jahrgänge, ne, mit mit den ganzen Stars, die wir hatten, und das, wir haben viele Talentierte gehabt jetzt die letzten Jahre, ne? Kamara, Cook, CMC, Fournette,
Sieg,
Barkley, genau. Diese ganzen Spieler sind halt jetzt mittlerweile mixen. Die sind halt alle am Zenit angekommen, beziehungsweise auch teilweise drüber hinweg. Und Eckler. Und da fallen dem so langsam auch bei manchen einfach die Räder ab. Und ich glaube, das macht sich gerade auch einfach bemerkbar. Und ja, wir steuern da aus meiner Sicht halt eben gerade auf einmal einen kompletten Turnaround drauf zu, ne? Auch Derrick Henry beispielsweise auch noch zu nennen. Also wir sind irgendwie ein Drittel der Workhorses werden wir wahrscheinlich, oder ein Drittel der Starter werden wir wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren ersetzt sehen. Und viele Positionen sind halt nicht gut bekleidet auch, das kommt auch noch hinzu. Und ja, da wird sich, glaube ich, viel tun. Und ich glaube, und da will ich jetzt noch nicht zu tief einstehen, dann darfst du auch erstmal was sagen, weil ich jetzt schon viel gesagt habe. Ich glaube, mit der 23er Draft-Class wird sich da einiges ändern können.
Absolut. Also wir sind ja nicht umsonst sehr hyped, was ja, was die Klasse angeht. Zeigen auch viele schon wieder dieses Jahr, kommen vielleicht nächste Woche dazu in der Folge, dass sie das auch weiter aufrechterhalten können. Was dazu noch, weiß ich nicht. Es ist halt im Moment, natürlich ist einerseits bestimmt der Fall, dass sich die NFL ein bisschen verändert. Das ist so, verstehe ich auch. Und gleichzeitig haben wir jetzt dieses Jahr auch halt so eine extreme Häufigkeit an Verletzungen bei diesen Top-Spielern. Das geht halt nicht spurlos dran vorbei. Aber man sollte jetzt auch nicht, es ist jetzt auch wieder ein bisschen eine Überreaktion da.
Ja,
voll. Es ist halt so, ja, jetzt kannst du gar kein Running, jetzt darfst du gar nicht mehr in den Running Back investieren und so weiter. Und da bin ich halt auch wieder so, natürlich, klar, diese Spieler auf den Positionen, die verletzen sich häufiger, ist verständlich, es hat auch einen Grund. Trotzdem finde ich, darf nicht ganz vergessen werden, dass der, also was ist die Alternative dazu, einen guten Running Back jetzt halt auch, also das Risiko zu nehmen und in einen guten Running Back zu investieren, wenn ich ein Contender bin. Du kannst ja nicht die Redraft-Schiene fahren und sagen, ich gucke halt am Waiver einfach, was kommt. Das wird einfach nicht passieren. Also dann hast du halt die Mike Boons. Ja, viel Glück damit, wenn Mike Boone startet bei dir, den du dir am Waiver geholt hast, um eine Championship zu gewinnen. Das wird auch nicht reichen. Jemand anders wird das Glück haben und einen Running Back durch die Saison tragen oder zumindest am Ende zwei gute haben, die er aufstellen kann, wenn es in die Playoffs geht. Deswegen, das Waiver-Wire ist in Dynasty nicht möglich. Klar, du kannst dann in Running Backs investieren, also sag ich mal relativ wenig Kapital investieren und dann gehst du halt mit dem Kareem Hunt, JD McKissick habe ich angesprochen, Nyheim Hines, ja, weiß ich nicht. Also so Spieler, die halt einen Floor bieten sozusagen, wo du sagst, ich lebe damit, wenn ich auf meiner Running Back-Position, ich habe zwei Positionen, die muss ich füllen, keine Ahnung, die machen beide im Schnitt 10 Punkte pro Spiel. Das ist halt auf der anderen Seite dann schon auch ein heftiger Nachteil, den du hast gegenüber jemandem, der da zumindest einen Eckler raufstellt und halt einen zweiten, weiß ich nicht, einen Ramondre Stevenson oder halt auch, du hast jemanden, der hat dann Eckler und Swift. Wenn die in den Wochen, wo du gegen die spielst und wenn es in die Playoffs geht, wenn die fit sind, dann kann er dich halt einfach damit schon bumsen. So, das ist halt so.
Ja.
Und es wird sich auch nicht ändern. Natürlich ist es eine Lotterie und natürlich kannst du dein Ding an die Wand fahren. Ich würde auch schon, darüber haben wir, ich glaube, in den Takeaways zur letzten Saison schon gesprochen, man sollte nicht mehr so viel Kapital binden in die Running Back Position. Da müssen wir uns verändern oder da mussten wir uns verändern. Haben auch die meisten schon getan. Keiner hat mehr 4 Running Back 1s auf dem Roster eigentlich. Also schwer sich das zu leisten, aber keiner baut mehr so einen Roster auf. Und deswegen, ja, es ist halt die Bestätigung dessen, dass der Trend, den wir sehen seit einem Jahr, was den Value angeht, dass sich das einfach verstärkt und dass das schon richtig war irgendwo.
Ja, also klar und genau. Zum einen, ja, natürlich, und ich gebe dir absolut recht, Overreaction ist wie immer nicht angebracht. Ich weiß noch, alle, als Michael Thomas die Wide Receiver 1 Saison hatte, alles zerstört hat, haben alle gesagt, wir müssen auf jeden Fall Wide Receiver haben und Wide Receiver ist der Shit und er wird das jetzt für die nächsten 10 Jahre so abliefern. Na, ich übertreibe jetzt bewusst. So, dann hat Michael Thomas versagt ist komplett den Berg hinuntergefallen. Wir sehen jetzt, wo sein Wert ist oder mittlerweile wieder ist, muss man ja auch sagen. Aber ich sag mal, als Michael Thomas 28 war, konntest du für ihn einen Second-Round-Pick bekommen, mehr nicht. Genau, und das, so, das, und dann war eben die Overreaction, okay, wir müssen wieder Running Backs, bla bla bla, nur die für, ne? Also es geht immer so hin und her, und das ist jetzt eben auch wieder der Fall. Wir sehen gerade den Shift wieder. Ich bin auch der Meinung, man muss sein Roster, also ich sag mal, und das habe ich hier auch schon mal gesagt, ich war auch früher der Meinung, ich brauche, wenn ich irgendwie 4 Running Backs starten kann, brauche ich 4 Running Back 1, um dann den Gegner zu zerstören. Ja, damit kannst du deinen Gegner zerstören, wenn die Running Backs liefern. Problem ist aber einfach, es ist auch sehr fragil. Und davon bin ich auch weg. Aber genau diese Thematik, die du beleuchtet hast, ist genau richtig. Ohne geht's eben auch nicht. Und dann muss man eben die Entscheidung treffen. Wie allokiere ich eben mein Kapital, ne, worein investiere ich? Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich investiere in alle Positionen, nur in Running Back nicht und ja, tauche dann mit irgendwie Jeff Wilson und Naeem Hines meinetwegen auf, dann müssten auch alle anderen performen. Ne? Das ist immer die Sache, dann müssen die jede Woche auch abliefern. Und das ist eben der Punkt. Das kann klappen, das kann funktionieren, aber ja, ich sag mal, ein gesundes Mittelmaß ist sicher der Weg dann. Und wie gesagt, ich glaube einfach, auf Running Back schauen wir auch wieder besseren Zeiten entgegen.
Du siehst es ja auch, was Saquon Barkley jetzt liefert. Wenn du Saquon Barkley hast, das ist halt schon ein geiler Vorteil einfach auf der Running Back Position, und das ist so, jetzt ist auf einmal wieder Dynasty Running Back 2, so in Keep Trade Cut zumindest, was halt immer sehr Recency Bias natürlich ist, na klar, logisch. Aber du siehst ja, wie schnell geht das jetzt, auf einmal schießt er da wieder die Boards hoch. Ich habe so viel Saquon Barkley versucht zu kaufen, war über die Offseason hinweg in Contender rein. Ich habe ihn in Redraft versucht viel zu bekommen, und ich habe ihn halt vor allem in Startups gedraftet. Das ist halt, du musst jetzt das Glück haben, jetzt hat er 4 Wochen lang abgeliefert. Jetzt ist er 4 Wochen fit geblieben und auf einmal schießt er das Ding hoch. Das ist doch, wir sind doch auch absurd einfach. Es ist jetzt morgen passiert wieder was und dann kackt er wieder komplett ab. Das ist doch, also das ist einfach unsinnig.
Es ist halt Dynasty, und ich glaube, manchmal ist Dynasty halt auch weniger Long-Term als mehr Recency Bias. Dazu habe ich auch später nochmal das eine oder andere Beispiel. Aber es ist halt diese Wette. Saquon Barkley, da war halt natürlich die Wette eingepreist. Ne, der war halt eine Wette. Hätte er sich oder verletzt er sich jetzt, ist das Jahr raus, dann ist der Dynasty-Wert done. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass dann das auch vorbei ist. Spielt er so durch, dann wirst du ihn wahrscheinlich sogar nach der Saison noch für einen 23 First Plus verkaufen können. So, ja, dann ist die Running Back 2 ist mir natürlich auch zu hoch gegriffen. Aber
echt, findest du? Ja, also ich muss echt sagen, ich finde es echt.
Also zwei Spiele habe ich mindestens vor ihm noch. Zwei habe ich mindestens vor ihm noch, auf jeden
Wer
Fall.
Wer ist neben JT? Swift?
Kommt gleich. Müssen wir nochmal drüber sprechen.
Okay. Ja, bin ich
gespannt. So, okay. Und genau, also wie gesagt, und da muss man sagen, also das wäre natürlich ein bisschen hoch, aber ansonsten, klar, er ist halt das Talent, klar. Und das ist halt immer, das muss man immer sehen. Das muss man ja immer sehen. Nicht zu sehr überreagieren.
Verstehe ich komplett, ist klar, aber man muss auch sagen, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Contender bin oder ich bin halt so wirklich, ich habe jetzt das Problem, dass ich Running Backs verloren habe und so, ich würde wirklich versuchen, immer, ich glaube, dass es ein großes Problem ist, so scared money won't make money. Das ist, klar. Wenn du jetzt da sitzt, der Value-Verlust, ich will den jetzt, ich akzeptiere so ungefähr, du sitzt da wie ein bockiges Kind, ich akzeptiere den Value-Verlust von meinem Spieler nicht. Versuch jetzt diesen Spieler doch zu verkaufen, noch zu einem halbwegs günstigen, oder zu jemandem, der halt die Produktion jetzt nicht braucht. Du brauchst die Produktion. Versuch doch in den Saquon Barkley an den Saquon Barkley ranzukommen, wenn du ihn jetzt kaufen kannst von jemandem, der ein Rebuilder ist, der ihn verkaufen will. Sogar der da jetzt der Interesse hat, ja. Klar, du musst ja jetzt nicht, ich sag ja jetzt nicht, dass du, weiß Gott, was bezahlen musst für ihn. Du sollst ja jetzt nicht 3,23 Firsts bezahlen, um Gottes Willen. Im Himmels Willen, natürlich nicht. Du sollst auch nicht zwei bezahlen, die mit sind. Würde ich auch nicht tun. Aber wenn ich jetzt sage, mein Gott, hey, ich habe eigentlich ein gutes Roster, ich kann vorne mitspielen, aber es geht auch nicht nur um Playoffs. Du musst auch schauen, dass du deine Wins jetzt bekommst während des Jahres. Und wenn du den Running Back, bevor du zwei scheiß Running Backs startest, dann um Gottes Willen, nimm das auch mal in die Hand, das Kapital. Im Zweifel, wenn es schief geht, ja, okay, mein Gott, dann musst du halt vielleicht in den Rebuild, musst du noch ein bisschen einsammeln, aber du wirst kein Champion, wenn du nicht auch mal ein bisschen was riskierst und da in so einen Spieler auch rein investierst, denn also du kannst diese Running Back Position nicht als einfach ignorieren, weil du frustriert bist. Das wird, glaube ich, nicht zum Erfolg führen.
Ja, gut. Das ist natürlich auch eine komplett interessante Thematik. Ich glaube, was viele unterschätzen, ist einfach auch, und das ist ja auch der Punkt, ob du einen Saquon oder sowas auf Running Back kaufst, aber du brauchst natürlich Running Back Punkte. Und ich habe jetzt schon oft gehört, als ich Jeff Wilson beispielsweise verkaufen wollte, habe ich häufig gehört, nee, der spielt ja irgendwann nicht mehr. ja, gut, dein Javonte Williams spielt jetzt auch erstmal nicht mehr, da können wir die Liste jetzt dann auch sehr weit führen, aber ich sag mal, was bringt dir denn jetzt der Dritt- oder Second-Round-Pick auf dem Roster, wenn du einfach ein Win-Now-Team hast, aber verkackst, weil du kein Running-Back-Production mehr hast und musst da jetzt irgendwelche Vollgurken starten, ja, das ist, ich glaube, das wird auch echt teilweise unterschätzt, dieser ganze Punkt, und einfach für Punkte auch zu traden. Und ich sag mal, wenn du vor 3 Jahren für Jeff Wilson getradet hast, wie ich es auch in vielen Ligen, oder ihn einfach vom Waiver Wire aufgepickt hast, der hat mir schon so viele Wins und Flex gefüllt, einfach, den hast du ja dann. Der ist ja nicht, der verpufft ja nicht, nachdem jetzt vielleicht Elijah Mitchell wiederkommt. Die nächste Verletzung kommt halt bestimmt. Und Konkurrenz draften die Niners in der dritten Runde sowieso auch nicht. Wissen wir ja mittlerweile. Dementsprechend wird Jeff Wilson da wahrscheinlich noch 2 Jahre immer wieder seine Spotstarts haben. Ne? Und solche Punkte, und das ist jetzt, wir kommen jetzt von Saquon Barkley zu Jeff Wilson, ne? Also das ist natürlich derjenige, den ich meinte, der noch davor ist. Nein, Spaß. Ja, ja. Spaß beiseite. einfach nur, um das mal zu sagen, also ja, man muss irgendwo Produktion schon herbekommen, und da muss man sich halt überlegen, wie investiere ich die? Entweder kann ich es machen, indem ich in ein wertvolleres Asset wie zum Beispiel in Barkley investiere, oder ich sage, okay, ich probiere mir das irgendwie anders zu generieren. Ganz ohne geht's halt eben nicht. Und irgendwo muss ich halt irgendwie gucken, wie will ich es machen? Und da muss man halt den Weg für sich finden. Wie gesagt, ich glaube, die Position halt ganz zu punten, ist halt auch Schwachsinn.
Ja, das führt dich nicht, das führt dich nirgendwo hin, glaube ich. Dann muss dein Roster, okay, gut, wenn dein Roster komplett stacked ist, klar, wenn du hier mit Chase, Jefferson, Hill, Pittman und
Waddle.
Ja, und Adams, sag ich mal, deine Wide-Receiver-Position und die Flex vollstellst, okay, ja, gut.
Ja.
Dann kannst du von mir aus deine Running-Back-Position bis zu den Playoffs punten und kaufst dir dann günstig jemanden für die 3 Wochen ein. Je nachdem, wer dann gerade verletzt ist, und kannst da gut was ausgeben. Gut, wie viele Dynasty-Roster sind so gebaut, dass sie das erfüllen? Das ist niemand. Und es ist auch niemandem geholfen damit, sag ich mal, keine Ahnung, dass jetzt die Late-Round-Hits oder, weiß ich nicht, jetzt will jeder Zero Running Back draften im nächsten Jahr, mit Sicherheit. Dann viel Spaß, also kann jeder machen, ist auch gar kein Ding. Dieses Jahr gibt vielen durchaus recht, aber du musst halt dann auch mal die richtigen hinten raus getroffen haben. Jetzt möchte ich mal die ganzen Zero RB Roster sehen, die halt dann nicht die Jamal Williams, die Clyde Edwards-Helaire, die so und so und so alle getroffen haben, ja. Das ist dann auch, bringt dich auch nirgendwo hin, wenn du dann David Montgomery gedraftet hast.
Ja. Kacke. Und genau, und es ist halt auch einfach dieser Recency Bias. Wir haben im Moment halt nicht diese Elite Running Backs, die 25 oder 30 Punkte auflegen, wie wir sie hin und wieder aber hatten. Weil das muss man auch immer sehen, wenn du jetzt wirklich auf einen Roster dann triffst und ich sag mal jetzt 2023 draftet jetzt jemand Bijan Robinson, der in der richtigen Offense landet und der eben das Potenzial hat, so ein Monstrum zu werden. So, und dann sieht's halt eben anders aus, wenn du dann irgendwie dann mit dem Running Back ein Spot 20 Punkte gut machen musst, dann wird's schon dünn, ne, wenn das restliche Roster stimmt.
Ich muss auch sagen, also jetzt in den Rostern, in denen ich spiele, Eckler hat mir eine Woche gewonnen. Swift hat mir davor schon eine Woche gewonnen. Es gibt ja Spieler, Saquon hat mir Wochen gewonnen. Es gibt ja doch immer noch diese Running Backs, die einfach diese Wochen liefern und wo du gegen Spieler spielst, bei denen die anderen zwei Running Backs halt einfach reinscheißen und dann sagst du so, danke, ciao, meine Wide Receiver, die liefern verlässlich ab. Klar, kann ich auch sagen, die haben mir die Woche gewonnen, weil die 15 oder 20 Punkte aufgelegt haben, aber auf Wide Receiver habe ich selten diesen krassen Vorteil gegenüber dem anderen, der auch gute Wide Receiver startet. Die richtig die Woche gewinnen, sind halt die Tight Ends, die Quarterbacks und ich finde immer noch die Running Backs, auch wenn ich nicht sage, du sollst Running Backs in deine Flex stellen, aber das heißt nicht, dass der Punktevorteil, den ich Woche für Woche habe, auf der Running Back Position nicht immer noch höher ist, als der bei den Wide Receivern oftmals. Kommt immer klar, ein Cooper Kupp ist was anderes. Es gibt 5, 6, vielleicht auch 10 Elite Wide Receiver, aber es hat ja auch keiner Kupp, Adams und diese Justin Jefferson, Jamar Chase alle im gleichen Roster. Das ist ja auch nicht der Fall.
Ja, naja, also klar, gibt's auch immer wieder. Ich habe einen Roster mit Kupp, Adams und Tyreek Hill. Das ist auch eklig.
Das ist hoffentlich 4-0.
Ja, denke ich schon. Also das.
Nee, genau. Also so, gut, das einerseits so ein bisschen, vielleicht noch ganz kurz hier, also wir sagen auch, nicht zu viel Kapital in Running Backs binden. Was würdest du sagen, trotzdem, du hast ja viele Breece Hall Shares so dir geholt in der Offseason. Wie concerned bist du jetzt so, verdammt, ist ja ein Running Back, Phil. Jetzt hast du schon viel Kapital in Breece Hall gebunden. Würdest du den jetzt verkaufen?
Ja, da können wir im Prinzip, wenn das für dich okay ist, auch direkt zur nächsten Kategorie eigentlich kommen, oder? Ne, also wo wir jetzt, weil das ist eigentlich mein erster Spieler, den ich heute auch noch mal ein bisschen beleuchten wollte. Und Breece Hall ist eigentlich für mich so der eine junge Running Back, den ich eigentlich auf jeden Fall haben will und der für mich auch eigentlich zeigt, was wir wollen. Breece Hall natürlich noch super jung und Breece Hall zeigt echt oder hat jetzt echt positive Ansätze gezeigt und es war, glaube ich, allen klar und auch alle, die ihn gedraftet haben, dass der nicht in Woche 1 rauskommt und 100% Snapshare haben wird. Ich glaube, ne, dass ein Michael Carter nicht direkt weg ist, sollte allen bewusst gewesen sein. Jeder, und das habe ich dann auch oft gehört, ne, warum draftet man Running Backs, alle Rookies völlig überbewertet, bla bla bla. Wir wissen es, ist doch jedes Jahr das Gleiche. Es dauert erstmal zumindest ein paar Wochen. Jonathan Taylor, über den wir jetzt hier als Top 3 Running Back auf jeden Fall reden, im ersten Halbjahr, ich kann mich noch erinnern, da haben die Leute gesagt, das ist ein kompletter Bust, der wird nichts werden, verkauf den bloß. Und würde ich gerne mal ein paar Trades sehen, die da so über die Bühne gegangen sind zu der Zeit. Da werden wir uns heute, wenn wir mit den Ohren schlackern. Und dann bei Breece Hall ist es einfach so, für mich persönlich ist er mittlerweile der Dynasty Running Back 1. Es ist zugegebenermaßen ein bisschen Projection auch drinne. Das ist einfach so. Aber er hat jetzt gezeigt, in einer Offense mit Joe Flacco und einfach auch insgesamt einer nicht guten Mannschaft, dass er wirklich gefährlich sein kann. Und das ist, glaube ich, hier auch wieder ein Mittelfinger an diejenigen, die sagen, in der schlechten Offense kann ein Running Back nicht produzieren. Breece Hall hat echt absurde Targetzahlen. Da streiten sich so ein bisschen die Geister, je nachdem, welche Website man sich fragt. Aber ist er entweder bei 26 oder 28 Targets über die ersten 4 Wochen. Das sind Zahlen, also die hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Und wir sind natürlich immer begeistert, wenn Running Back so hohe Targetzahlen hat, weil wir wissen, durch Receptions, gerade in PPR-Formaten, werden natürlich die meisten Punkte erzielt, sogar auch in Half-PPR-Formaten, mehr noch als...
Ich glaube auch Standard, sogar ehrlich gesagt.
Ja, gut.
Pro Reception ist es immer, klar. Sorry, weil ich glaube, bei, also Yards per Reception sind höher als Yards per Carry im Schnitt.
Ja.
Allein dadurch ist halt schon wertvoller.
Ja, und wie gesagt, dann kommt natürlich noch der Bonuspunkt je nach Scoring-Format für die Reception als solches dazu.
Ich glaube, in PPR ist es das Dreifache.
Ja, irgendwie so zweieinhalb, dreifach habe ich auch im Kopf.
Zweieinhalb, drei, ja.
Genau, und das ist einfach, was mich bei ihm hier bislang überzeugt. Weiterhin ist es so, er hat nur zwei Touchdowns erzielt, was auch sicherlich damit zusammenhängt, dass er bislang wirklich nur Teilzeit eingesetzt wurde, aber in den letzten Wochen ist der Snapshare, oder ab der zweiten Woche ist der Snapshare konstant bis jetzt auf 64% angewachsen. Hoffen wir, dass das auch so bleibt in Zukunft, aber es macht Mut, dass sich da auch durch die Zach Wilson Rückkehr keine Veränderungen irgendwie gezeigt haben. Und laut PFF und Entschuldigung, Player Profilers Expected Fantasy Points hat er sogar noch underperformed. Also ich sehe da durchaus noch Luft nach oben und deswegen sehe ich Breece Hall so positiv.
Er hat einen Target Share von 15,4% und ist damit die Nummer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in der NFL bisher. Einmal die Namen, die vor ihm sind. CMC, Eckler, Javonte Williams, kleiner Trauersmiley an der Stelle. Saquon Barkley, Alvin Kamara, Joe Mixon. Und dann Breece Hall.
Ja.
Brutal. Brutal. Ja. Einfach ein Biest. Wir haben es irgendwie immer gewusst eigentlich und so. Ne? Es war echt absurd, was über ihn so teilweise auch geschrieben wurde, finde ich. Dazu auch als Runner 3,4 Yards nach Kontakt pro Versuch. Das ist bisher extrem gut. Das wird sicher in der Form vielleicht nicht ganz haltbar sein, aber ja, auch richtig, richtig ordentlich. Kann dir da nur bei allem zustimmen. Für mich, glaube ich, Dynasty Running Back 2 über Jonathan Taylor, das traue ich mich nicht so ganz irgendwie. Aber eigentlich, so, ich meine, wir spielen PPR, wir spielen Fantasy. Es geht nicht um Real Life Running Back und so weiter. Die Situation von JT ist nicht besser.
Nee. Also ist vielleicht bei mir jetzt auch schon so ein bisschen Bias einfach mit drinne, so bin ich auch ehrlich, ne? Aber
JT ist halt ein Monster. Wird halt jetzt vielleicht auch manchmal vergessen.
Wenn er jetzt von seiner Verletzung zurückkehrt und wieder 50 Punkte auflegt in einer Partie, so, dann würde ich vielleicht sogar bei dem Take auch schwach werden, so, da bin ich ehrlich. Aber wie gesagt, ist, glaube ich, auch Haarspalterei letztlich. Er ist auf jeden Fall an der Spitze der Dynasty Running Backs für mich weiterhin zu finden.
Ja. Okay, verstanden. Dann lege ich noch einen nach und da halte ich mich jetzt sehr kurz. Ich habe hier Saquon Barkley aufgeschrieben als einen Spieler, den ich einfach ganz genau im Auge habe nach wie vor. Kurz ein paar Fakten. 88% Snapshare bei den Giants. Der hat 19,3 Weighted Opportunities per Game. Das ist die Nummer 2 in der NFL. By the way, Nummer 1 ist Joe Mixon, der damit erbärmlich wenig anstellt. Saquon schafft es halt aus Opportunity auch was zu machen, weil er einfach jetzt wieder fit ist und zeigen kann, dass er da eigentlich halt mit der beste Running Back neben Jonathan Taylor einfach der NFL ist. Über 4 Yards nach Kontakt pro Versuch. 50% Breakaway Yardage. Der Typ ist ein Biest. Explosiv, einfach gut, unfassbar geil. Es gibt einen Grund, warum der in der ersten, also Ende der ersten Runde in wirklich High-Stakes Redraft-Ligen ging oder Best-Ball-Ligen, weiß gar nicht, was das da ist. Mhm. Saquon Barkley ist sowas von back und ja, es macht ihn jetzt nicht wieder 21 Jahre alt, das ist natürlich der Punkt, aber hey, Wahnsinn. Also Football macht mehr Spaß, wenn Saquon Barkley fit ist. Das, finde ich, ist ein Takeaway aus den ersten 4 Wochen.
Ja, kann ich beipflichten. Also ich war durchaus skeptisch bei Saquon, auch aufgrund der ganzen Umstände da eben, aber hat er eindrucksvoll widerlegt, muss man sagen, wirklich gute Leistung bislang.
Ja, also wenn ich den noch irgendwie, also ist wahrscheinlich jetzt schwer, jetzt kriegst du nicht mehr günstig, ist der Zug abgefahren, ist aber durchaus ein Buy-High für mich als Contender.
Ah, boah, da tue ich mich schon schwerer, aber also so ganz ich bin nicht komplett irgendwie, dass ich sage, juhu, ich würde ihn jetzt zu dem Preis, den man jetzt bezahlen muss, kaufen. Sage ich auch ehrlich, da, boah, ist einfach zu, das Alter spielt eine Rolle, die Historie spielt schon eine Rolle, die Offense spielt irgendwie eine Rolle, weiß ich nicht. frag mich in 3 Wochen nochmal.
Ja, mal sehen. Ich muss auch sehen, muss man den Schedule von den Giants tatsächlich ansehen, denn wenn der natürlich, was jetzt wirklich wehtut, ist natürlich Daniel Jones Verletzung. Daniel Jones Verletzung und dann Tyrod Taylor Verletzung, wenn da ein komplett nutzloser Quarterback steht, wird das natürlich nochmal schwerer. Ja.
Genau, dann habe ich eben jemanden, der vorhin schon angesprochen war, DK Metcalf. Wir haben hier ja schon wirklich auch vor der Saison das eine ums andere Mal über ihn gesprochen und gesagt, dass er eigentlich unterbewertet ist, weil, ich sag mal, das hat dann, es ist dann wirklich zu weit gekommen. Der Hate war einfach dann übertrieben und wenn man gesehen hat, wo er bewertet war. Ich hatte ihn ja dann auch in meinem Wide Receiver Ranking immer noch relativ hoch und die ersten 4 Wochen stimmen mich da eigentlich echt positiv, muss ich sagen. DK wirklich abgeliefert und wenn er jetzt noch mal ein bisschen in der Touchdown-Ecke ein bisschen nachlegt, dann ist er auch wirklich wieder einer der Top-Receiver, wie wir es von ihm kennen.
Ne? Vielleicht ist noch ein kleines Beifenster auf deswegen, aber
ja,
also weil er keine Touchdowns gescored hat, an sich absolut, kann da nur komplett zustimmen. Ich weiß noch, wie ich mich geärgert habe, dass du vor mir dran warst in dieser Redraft-Liga und die dann
irgendwie spät.
Wann hast du ihn gedraftet? Doch, 5-11, ich glaube 5-11.
Das kann sein.
Ja, und ich war 5-12 dran und ich wusste genau, was passieren wird an 5-11. Und ja, so war es halt. DK Metcalf, ist halt einfach ein super geiler Receiver und wir überbewerten Umstände bei Wide Receivern. Das ist schon, es ist nach wie vor so.
Ja,
gute absolut. Wide Receiver liefern ab.
Ich glaube, das ist auch einfach der Takeaway, vielleicht hier auch stellvertretend in den ersten 4 Wochen. Ne? Also ich glaube mal wieder, wir reagieren zu doll auf Umstände. Ich glaube, uns beiden, wir haben da die letzten Wochen auch immer wieder Kontakt drüber gehabt und haben darüber gesprochen. Da gibt es wirklich einige Beispiele, wo es einfach so ist, gute Spieler produzieren halt eben, gute Wide Receiver produzieren halt eben und das ist hier auch wieder der Fall. Deshalb DK einfach, sobald der jetzt hier irgendwie sein 2-Touchdown-Game hat, dann wird er wirklich, glaube ich, auch wieder so gesehen werden.
Ja, absolut. Geiler Spieler.
Ja.
Und mein zweiter, sorry.
Also, und was ich nochmal dazu sagen wollte, wenn ich dann die Argumentation höre, unsichere Umstände, finde ich immer spannend, weil wenn wir das jetzt mal vergleichen, für DK kann es ja im Prinzip, gut, Gino, okay, hat jetzt in Ordnung gespielt, ich halte ihn zwar trotzdem nicht für einen guten Quarterback, aber wenn wir da jetzt einen First-Round-Rookie bekommen, dann es ist halt auch nochmal irgendwo ein Stück weit ein Upgrade, gerade einer, der vielleicht auch einen Deep Ball hat, was jetzt bei Gino nicht unbedingt der Fall ist. Ne? Und dementsprechend glaube ich schon, dass da einfach noch Luft nach oben wieder ist.
Es spielt am Ende einfach keine Rolle, wer den Ball wirft. Solange er ihn halbwegs oft genug werfen darf, wird DK produzieren. Ja, fertig. Richtig. DK ist ein Spieler, der 25-30% Target Share auflegt und damit wirst du als Wide Receiver produzieren. That's it, basically. Wenn da nicht komplett der schlechteste, mit Abstand schlechteste Quarterback der NFL dasteht und die Bälle wirft, dann ist das schon okay. Schaut euch Garrett Wilson an mit Joe Flacco. Joe Flacco ist nicht gut. Joe Flacco hat den Ball einfach oft geworfen. Und deswegen hat er produziert. Weil er halt gut ist dann als Wide Receiver und die Targets bekommt. Wir machen es uns viel zu schwer oftmals und nehmen viel zu viel Narrativ und hin und her. Und deswegen, DK, absolut ein Biest. Yes. Dann darf ich jetzt aber wirklich zu meinem zweiten Spieler kommen. Der ist auch ein Biest. T. Higgins. Ich weiß nicht mehr, wo ich ihn gerankt habe, ehrlich gesagt, aber ich habe schon mal durchaus anklingen lassen, dass ich so Richtung Dynasty Wide Receiver 3 auch einfach T. Higgins auf dem Zettel habe. Und der große, oder das, was ihn vor allem zurückhält in Cincinnati oder halt bei den, also bei der Wide Receiver Valuation in Richtung Dynasty Wert ist, dass da Jamar Chase spielt und der nimmt ja zu viele Targets weg und so weiter und deswegen kann T. Higgins nicht so abliefern, außer dem Second Round Pick. Bla bla bla. Am Ende kann ich nur sagen, es gibt einen Twitter-Account, der postet immer wieder, jede Woche abgedatet, wie viele Routen T. Higgins und Ja'Marr Chase beide auf dem Feld standen und wie die Verteilung ist. Und ich lese jetzt einfach mal vor. T. Higgins und Ja'Marr Chase have recorded 562 professional football routes run simultaneously. The results? Targets 127, Higgins 112, Chase. Air yards 1518, Higgins 1348, Chase. PPR points 252.4, Higgins 236.7, Ja'Marr Chase. T. Higgins outscored Ja'Marr Chase, wenn sie beide am Feld stehen. Das liegt natürlich auch daran, dass Ja'Marr Chase so viel Attention von der Defense bekommt. Aber was ich damit sagen will, ist nicht, T. Higgins ist über Ja'Marr Chase in Dynasty-Rankings zu setzen. Es ist was Positives, dass Ja'Marr Chase in dieser Offense spielt. Sie sind zu zweit, da ist niemand sonst, der eigentlich Targets wirklich richtig verdient. Da ist noch ein Joe Mixon, aber ganz ehrlich, was macht der mit seinen Targets? Das ist auch nicht gut. Ein Tyler Boyd, vor dem habe ich überhaupt keine Angst. Der Titan Hayden Hurst, alles gut, aber das sind keine Targets, das sind keine guten Receiver. T. Higgins ist ein absoluter Alpha, der einfach nur neben einem zweiten Alpha spielt. Und deswegen ein, also wenn man den irgendwie noch zu einem Discount bekommt, weil der Ja'Marr Chase ist, kauft den einfach ein. Es ist nicht so schwer. T. Higgins ist ein Top 5 Dynasty Wide Receiver für mich. Es ist überragend, was der Mann macht.
Ja, also ich mag T. Higgins auch. Wie gesagt, boah, ich tue mich immer mit der Top 5 halt schwer, ne? Das ist halt echt so. Aber ja, also.
Aber welche Spieler nimmst du davor? Also Chase, Jefferson, denke ich mal, sind davor. AJ Brown ist dann im Moment jetzt davor, auf jeden Fall. Und wer kommt dann noch davor
für ihn? Dann ist für mich ein Tier irgendwie aus wahrscheinlich Lamb, Waddle, sowas in der Richtung. Vielleicht dann Higgins, so in der Richtung, in der Range. Also so, ja, DK ist für mich da jetzt auch nicht so weit weg. Also dementsprechend, also die sind für mich so alle ein Tier eigentlich. Und dementsprechend, also wie gesagt, ich finde so, über 5, 6, 7 will ich mich da sicherlich nicht streiten. Das ist schon okay.
Wenn du Amon-Ra St. Brown
für T. Higgins traden kannst. Ja, bitte?
Aber wenn du Amon-Ra St. Brown abgeben kannst und T. Higgins bekommst, machst du's?
Boah,
Junge, Alter, das würde ich so instant machen.
Boah. Fällt mir schwer. Also ich hab tatsächlich sehr viel T. Higgins Shares und gar nicht so viele Amon-Ra St. Brown Shares. Wenn mir einer jetzt für Higgins Amon-Ra anbieten würde, da würde ich schon ins Überlegen kommen. Also ist für mich krass. Ist für mich, also St. Brown ist für mich auch mittlerweile irgendwie auf jeden Fall auch ein Top 12 Receiver. Also müsste ich wirklich stark überlegen, die beiden sind auf jeden Fall nicht weit voneinander entfernt für mich.
Interessant, weit entfernt kann ich auch nicht mehr sagen, weil ich muss es einfach respektieren, wir haben über Amon-Ra schon gesprochen, privat, und da war es wirklich einfach auch dumm, und unkonsequent, ihn nicht höher zu ranken und es zu ignorieren und irgendwelchen, auch hier wieder, wir haben gerade schon gesagt, irgendwelchen Narratives zu viel Beachtung zu schenken, aber für mich ist doch diese X-Rolle, die T. Higgins da, oder Outside-Rolle, die T. Higgins einnimmt, doch immer noch wertvoller als die Slot-Rolle, und wenn du aus beiden ähnliche Target-Shares irgendwo ziehst, dann nehme ich lieber immer noch den Outside-Guy. Vielleicht ist das aber auch was, worüber wir in einem Jahr sagen, ach, das war irgendwie dumm. Ich weiß es nicht.
Ja, also, nee, wie gesagt, boah, das ist viele mir wirklich schwer zwischen den beiden. Ja.
Okay, gut, dann lass uns zum nächsten Spieler kommen, den du hast.
Ja, genau, weiterer Receiver, ich habe hier Cortland Sutton. Wollte da auch nochmal drüber sprechen. Wir hatten ihn ja auch vor der Saison eben nochmal angepriesen. Und auch das bestätigt sich hier aktuell. Ne? Er hat wirklich einen außergewöhnlich guten Target-Share, 27,8%. Ich meine, gut, seien wir ehrlich, in Denver ist jetzt auch nicht viel anderes. Ne? Manche mögen ja Judy. ich nicht. Und dementsprechend ist das halt für mich auch so erwartbar gewesen. Zumindest die Verteilung unter den Receivern. Aber auch alle anderen Targets, ja, ich sag mal, bei den Tight Ends gibt's da auch nur ein Committee im Prinzip, also spielt auch nicht wirklich die Rolle. Und auch die Running Backs, ja, das ist jetzt auch mittlerweile durch den Ausfall von Javonte natürlich dünn. Einzig, was fehlt Courtland Sutton noch zu seinem Glück, also er ist bislang Wide Receiver 11, glaube ich, was fehlt ihm noch zu seinem Glück? Ja, Touchdowns im Prinzip. Und er hat nur einen Touchdown gefangen aktuell, hat aber 6 Red Zone Targets. Das ist der 9. höchste Wert aller Receiver in der NFL. Und die ganze Offense hat natürlich noch einiges an Luft nach oben. Ne? Und ich hoffe einfach, dass da dann nochmal was geht und Sutton noch ein paar Touchdowns mehr fangen kann. Und dann ist für mich da auch wirklich der Weg in die Top 10 als Receiver, was Points per Game angeht, frei.
Ich kann da eigentlich nur zustimmen. War ja nicht grundlos auch mein Breakout-Receiver irgendwo vor der Saison. Es matcht einfach gut zwischen Sutton und Wilson. Haben wir von Anfang an gesagt, dass wir das erwarten.
Also Sutton einfach ein geiler Receiver. An der Stelle muss man auch mal sagen, also bei den Receivern waren wir echt gut, ne? Also wenn wir auch auf anderen Positionen manchmal so oder hier und da mal wieder bei den Running Backs so ein bisschen Streit hatten, aber gut, auch Pech natürlich, muss man sagen, aber die Receiver haben wir schon auch noch ein paar andere noch gut getroffen. Aber mach mal gerne weiter.
Ja, mein nächster Spieler, Terry McLaurin. Und da muss ich sagen, Junge, also da bin ich eigentlich mehr als concerned. Ich bin eigentlich mittlerweile echt komplett raus, was Terry angeht. Und er produziert halt gar nicht dieses Jahr. Oder also wirklich schwach für das, was man eigentlich von ihm erwartet hat. Und ein bisschen denke ich mir jetzt so, wie viel war bei Terry McLaurin über die letzten Jahre Projection, Versprechungen, Excuses wegen Quarterback-Play und Umständen. Im Prinzip hat er in seiner Rookie-Saison, ich lese mir seine Yards-per-Route-Run-Werte vor, in seiner Rookie-Saison 2,05, dann 1,84, 1,81 und dieses Jahr ist er bei 1,39. Unter 2 Yards-per-Route-Run ist nicht gut. Und das haben wir, wie gesagt, eben auf die Umstände geschoben, nicht auf ihn. Und jetzt gibt es auch so Metriken, die rauskommen, Open Rate und so weiter, das ist da schwach. Auch wenn ich das nicht hundertprozentig kaufe, weißt du, es gibt unterschiedliche Receiver-Typen. Du musst nicht immer so und so viel Yards Separation haben, um den Ball zugeworfen zu bekommen und dann den Catch zu machen. Es gibt unterschiedliche Typen. Aber ich habe echt das Gefühl, er ist jetzt in seinem 4. Jahr und was kommt bei Terry McLaurin noch? Ist er wirklich so gut, wie wir das halt einfach eigentlich gedacht haben von ihm? Oder ist er einfach nicht dieser Alpha?
Ja, gut möglich, dass er einfach nur so dieser für Fantasy, dieser Wide Receiver 2 ist, ne? Irgendwie so in die Richtung. Oder vielleicht auch nur 3.
Ja, also das ist hier, was bekommt. Ich glaube, dass du für ihn, auch wenn man im Moment wahrscheinlich davon reden wird, dass er niedrig bepreist ist, aber ich glaube, dass er einfach noch eine Name-Value hat. Und ich persönlich würde, obwohl, das ist für mich ein Sell-Low sozusagen, Terry, ich glaube nicht an die Renaissance bei ihm über die nächsten, weiß ich nicht, über die nächsten 2-3 Jahre halt.
Nee, so ganz jung ist er ja auch nicht mehr.
Nee, eben. Also er kam ja später aus dem College raus. Jetzt muss ich mal gucken, er ist 27. Das wird nicht mehr besser.
Nee, genau.
Also wenn da noch was geht, Richtung vielleicht den Traylon Burks zum Beispiel jetzt, aufgrund dessen, dass der im Moment nicht so gut aussieht, dann würde ich da zum Beispiel switchen. Gut, nächster Spieler, den du auf der Liste hast.
Machen wir nochmal Pause, bitte.
Ja.
Ja, nächster Spieler bei mir auf der Liste ist Joe Mixon. Und bei Joe Mixon ist einfach der Punkt, wir hatten es ja vorhin schon kurz angeschnitten. Der gute Mann ist im Prinzip weit hinter seinen hinter seiner Erwartung
Möglichkeiten
oder seinen Möglichkeiten hinterher, genau richtig. Und er hätte eigentlich, also ich habe hier jetzt auch nochmal diese Metrik von Pro Football Focus aufgerufen, Expected Fantasy Points per Game, und da ist er mit minus 9,7 Punkten, also er hätte 9,7 Punkte pro Spiel mehr haben müssen bei der Opportunity, die er hat. Also das ist ein wirklich absurd hoher Wert. Der nächste Starter oder die nächsten Starter waren im Prinzip hier Javonte, Kamara und Jonathan Taylor mit 4,7, 4,5 oder 4 Punkten im Schnitt, so, ja, die sie underperformed haben. Also das ist schon ein riesen Unterschied. Und ja, vornehmlich hier Touchdowns auch, die er zu wenig hat. Und ich nehme einfach an, dass da einfach auch die Regression in die richtige Richtung einsetzen wird. Er also wieder mehr Punkte scoren wird. Für mich ist er, wenn du Running Back Hilfe brauchst, ist er für mich ja auch ein Riesen-Buy. Und jetzt im Vergleich zu einem Saquon Barkley, auch wenn ich nicht dran glaube, dass er das gleiche Ceiling hat, aber schon eher vom Preis her ein Buy als ein Saquon es ist.
Verstehe ich. Ist definitiv derjenige mit also unfassbarer Opportunity bei dem, was er halt verglichen damit, was er wirklich scored. Ja, kann ich eigentlich gar nicht viel dazu adden. Das Problem ist, Saquon ist halt nicht washed.
So, ja, gut.
Beim Mixen bin ich mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt.
Fairer Punkt, aber einfach 10 Punkte under expected ist halt schon absurde.
Das musst du auch erstmal schaffen. Das ist der Punkt. Das musst du erstmal schaffen, so schlecht zu liefern mit der Opportunity.
Das ist hier ein Touchdown pro Game plus, ne? Also das ist schon.
Ja, das sind also fast nicht. Zwei.
Also und es gibt im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Regression tritt ein und er wird wirklich in der zweiten Saisonhälfte oder beziehungsweise in den nächsten drei Vierteln der Saison, so muss man eher sagen, wirklich besser werden und mehr Punkte abliefern. Oder aber wir sagen nach der Saison, war schön mit dir, Joe. That was.
Ja, absolut, genau, das stimmt. Kann ich komplett verstehen, auch hier, ja, natürlich, für einen Contender durchaus ein interessanter Beikandidat, das stimmt. Mein nächster Spieler, Sky Moore, über den, glaube ich, muss ich einfach mal ein paar Worte verlieren, weil er ja bei mir also Rookie Wide Receiver 3 war tatsächlich und ich den über einem Garrett Wilson zum Beispiel gedraftet habe. Das ist der eine Spieler, da muss ich sagen, das bereue ich. Das glaube ich, würde ich ihn im Nachhinein definitiv nicht mehr drüber nehmen. Beim ganzen Rest bin ich da noch relativ entspannt. Aber ja, Sky Moore hat nicht viel gespielt die ersten 4 Wochen. Jetzt ging es ein bisschen in die richtige Richtung. Er hat zumindest mal in der Garbage Time seine Routen laufen dürfen, dann auch seine Targets gesehen. Das ist okay. Aber natürlich, also ich brauche auch nicht lügen. Ein bisschen Terrace Marshall-Vibes sind schon aufgekommen, so über die ersten Wochen, ne?
Ja, klar. Also, da gibt es ja so einige Kandidaten, ne? Aber ich war ja auch bei meinem George Pickens auch echt ein bisschen concerned, aber muss sagen, jetzt durch die Hereinnahme von Kenny Pickett sehe ich das auch positiv. Bei Sky Moore, ja, muss man sehen. Ne? Also er hat sich sicherlich keinen Gefallen damit getan, den Return da zu machen. Solche Sachen, das sind halt für Fantasy spielen die zwar keine Rolle, aber die spielen für Headcoaches halt eine Rolle. Ne? Und
ist so.
So kannst du dir wirklich eine Möglichkeit erarbeiten, aber kannst dir das auch versauen. Und schauen wir mal. Also da bin ich wirklich komplett 50-50 bei Sky Moore.
Ja. Ich habe einen 23 Second für ihn angeboten in der Liga und das wurde abgelehnt und dann so unter anderem mit dem Ding, wenn du jetzt schon noch einen Second bezahlen willst für ihn, weil der wurde in 24 First gefordert und dann habe ich instant rejected weißt du? Klar, dann habe ich halt auch gesagt, also weißt du, das Ding ist halt, er war nie ein 23 First. Das war er halt nie. Hätte ich noch nie bezahlt. Ich hätte ihn direkt nach dem Draft für einen 23 First getradet.
Ja.
Aber den gab es halt nicht dafür, ne? Und deswegen, man darf nicht, ich habe den an 1.06 gedraftet in der 22er Klasse, wenn ich dann mal da dran war, oder an 1.07. Ja. Also nicht, dass ich einen 23 First bezahlt hätte. So ist es halt einfach und das darf man nicht vergessen. Und ich glaube schon, dass ein 23 Second durchaus. Also ein Early 23 Second würde ich jetzt sowieso nicht mehr hergeben, sind schon von Contendern eher die Seconds, ehrlich gesagt. Und bevor ich da wieder in die mehr bezahle, muss er einfach was zeigen. Es war bisher nicht viel. Muss man schon, ich vertraue irgendwo noch meiner Pre-Draft-Evaluation, aber ja, man muss aufpassen. Man darf nicht zu sehr dran festhängen.
Ja, also ich bin da ganz schmerzfrei und das haben vielleicht auch die letzten Jahre gezeigt. Also solche Receiver, die so Second Round Talents im Prinzip sind,
Ja.
alle, wenn ich jetzt einen 23 Second so finde, Christian Watson, Sky
Ja.
Moore, Alec Pierce,
Ja, gut, okay.
Wan'Dale Robinson oder
Ja.
sowas, wenn ich für
Ja.
die einen 23 Second bekomme, egal welchen, sind die weg, ne? Also da
Ja.
bin ich wirklich ganz, ganz schmerzfrei und da ist einem in der Regel mehr geholfen mit dem Cash-out, als da noch verzweifelt dran hängen zu bleiben.
Verstehe ich. Dann lass uns zu deinem letzten tieferen Kandidaten kommen.
Ja, genau. Spieler, der in aller Munde ist, auch zu Recht, ist Kyle Pitts. Und ja, bei Kyle Pitts ist einfach ja das Drama eigentlich die Usage, aber was ich so gesehen habe in den Metriken ist eigentlich, dass sich die auch verbessert hat also in den letzten Wochen wurde er immer weniger Inline eingesetzt, sondern wieder mehr Wide und im Slot. Ja, im Prinzip muss sich das Volume bei ihm verbessern. Mehr Targets müssen ihm zugeworfen werden und dann kann das auch wieder besser werden. Also ich bin jetzt nicht sonderlich concerned, was ihn betrifft und glaube einfach, es ist jetzt kein Jahr, in dem man auf eine Top-Production hoffen kann, aber ich glaube schon, dass die dann, auch wenn die Umstände wieder ein bisschen besser werden, dann durchaus kommen kann.
Ja, ich bin extrem enttäuscht von ihm. Not gonna lie. Also was dieses Jahr angeht.
Ja.
Und dafür kann er jetzt gar nicht so viel. Das ist also schon ein bisschen, ja, unter 2 Yards per Route Run. Wenn er dann mal eine Route läuft, das ist auch nicht gut. Wollen wir auch nicht drum herum reden.
Nein.
Da kann er eigentlich das kann er besser sozusagen. Und da habe ich mehr auf einen Breakout noch gehofft, weil er halt so extrem effizient und gut war in seinem Rookie-Jahr. Aber ja, Arthur Smith setzt ihn nicht ein. Und solange das Problem ist, ich habe schon ein bisschen Angst, dass Arthur Smith Head Coach bleibt, weil er an sich nicht schlecht ist. Und wenn er davon nicht weggeht, dann haben wir das immer an den Hacken. Dann ist das dieses George Kittle-Ding, ne? Der auch
Ja,
einfach
wow.
nicht dieses, und das darf halt nicht passieren.
Da
Kyle Pitts, das ist absurd. Ich habe gedacht, dass der einfach 70% Slot Usage, 30% Wide. Nichts anderes. Der läuft nur Routen, der blockt nie und der geht nicht vom Feld. Das ist die Erwartung an Kyle Pitts und das ist auch eingepreist in dem, was er wert ist. Und wenn er jetzt anfängt zu blocken oder da Inline zu spielen, das ist Müll, Alter. Das kann man nicht
Ja,
brauchen.
aber die Inline-Usage ist ja über die letzten Wochen schon
Ja,
runtergegangen.
ja,
Also,
ja. Gott sei Dank.
war, also
Das ist,
war, warten wir da einfach mal ab, ne?
ja.
Also, da, ich wäre dann wirklich, natürlich ist das nicht zufriedenstellend, wenn wir dann irgendwie eine Woche mit drei oder mit vier Targets dazwischen haben,
Ja.
und die Snapchat irgendwie bei 62% liegt. Sicherlich, gebe ich
Ja,
dir
ja.
recht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben erst vier Spiele gespielt und wenn es irgendwie ab Woche 6 dann wieder durch die Decke geht, dann glaube ich, ja, also das würde mich auch absolut nicht wundern, ne? Das ist einfach.
Versteh mich nicht falsch. Kyle Pitts, wenn den jetzt jemand günstig abgibt, der Buy des Todes. Das ist das beste Tight End Talent, das wir in der NFL haben. Das ist einfach so. Das hat sich auch nicht geändert durch die Usage in den ersten 4 Wochen. Ich musste nur, ich bin so sauer einfach auf Arthur Smith.
Ja.
Und natürlich ist die Usage in dem Team schlecht, dass den Ball in den letzten 3 Wochen insgesamt, glaube ich, 65 Mal gepasst hat.
Ja.
Ja, da kannst du nicht auflegen. Das ist für den Arsch. Das kann keiner brauchen. Das legt ein normales Team in anderthalb Spielen oder ein gutes Team in anderthalb Spielen auf. Wie oft hat Brady eigentlich den letzten irgendwie Sonntag nach dem Ball geworfen? Über 50 Mal. Das macht Arthur Smith gefühlt in 3 Spielen. Das ist unfassbar.
Ja.
Deswegen natürlich nicht verkaufen günstig, sondern kaufen, wenn es geht. Ich habe auch überall natürlich wieder Angebote rausgeschickt. Klar, verkauft aber keiner so billig erstmal. Trotzdem, wenn es so weitergeht, eher kaufen, keine Frage. Ich bin nur, ach, ich verstehe es einfach nicht. Das ist absurd.
Nee, aber wie gesagt, also ich bin da nicht so negativ. Wie gesagt, ich würde einfach sehen. Wie gesagt, wie du auch richtig gesagt hast, einfach, was willst du aus irgendwie 20, 25 Pass-Attempts pro Woche irgendwie
Ja.
rausproduzieren? Also, und ja, wie gesagt, ich bin da wirklich auf der Seite, dass man sagt, okay, mal schauen und Ja, ich glaube, man sollte einfach rausgehen und ihn kaufen. Damit ist man ganz gut beraten.
Könnte aber sein, dass das Fenster tatsächlich noch ein bisschen länger offen bleibt, da ich gehe nicht davon
Klar.
aus, dass sich die Offense in Atlanta signifikant ändert.
Ja, als Contender würde ich ihn beispielsweise auch nicht unbedingt kaufen. Ne?
Nee,
Das ist
nee, nee.
auch
Das ist.
ganz klar. Also ich glaube aber, dass wir über die Saison da eine Normalisierung sehen. Ne? Also, dass es nicht so grausig bleiben wird. Ne? Also, dass wir da auch
Ja,
mal die
ja.
Boom Games sehen, denke ich schon.
Absolut. Also, so muss ja sein. Also, der ist so talentiert, das kann eigentlich nicht schiefgehen, ne?
Nee,
Es
eigentlich nicht.
ist ein Spieler,
So wie
es ist
Lawrence,
ein
ne?
Spiel, ja. Ja, aber er hat es schon gezeigt. Das ist der Unterschied.
Ja,
So.
Lawrence sieht jetzt auch
Das
ganz
ist,
gut aus, muss man tatsächlich sagen, aber
ja,
das ist ja eine
absolut.
andere
So ist
Geschichte.
es. Genau, gut. Mein letzter Spieler, den ich noch auf der Uhr habe, ist Travis Etienne. Auch den möchte ich einfach nochmal beleuchten, weil ich den ja auch durchaus hoch hatte. Das heißt, vielleicht warten so ein paar auch drauf, wie sehe ich den jetzt zum Beispiel, wie sehe ich so sein Usage und auch da, ich bin concerned. Es ist nicht gut. Es ist gut, dass er jetzt endlich mal quasi James Robinson outsnapped hat in dem letzten Spiel. Und woran liegt es? Das liegt nicht unbedingt daran, dass er jetzt plötzlich ein besserer Running Back ist und vorher das nicht war, sondern das Game Script war ein anderes. Und Travis Etienne braucht das durchaus, dass Jacksonville mal hinten ist, dass sie den Ball passen müssen. Dieses, sie sind vorne und pounden dann mit James Robinson den Ball, das ist Gift für ihn. Ich bin im Großen und Ganzen deswegen einfach auch noch durchaus positiv, weil ich nicht glaube, dass die Jacksonville Jaguars schon das Team sind, zu dem sie jetzt viele schreiben. Ich glaube, dass die im Moment ein bisschen overrated sind eher. Und deswegen muss man halt mal sehen, was mit Travis Etienne so weitergeht. Aber hier für mich ein Buy-Low-Kandidat, aber dafür muss das Ding auch low sein und nicht, ich kaufe den jetzt, den hätte ich vor 4 Wochen noch zu dem Preis gekauft, jetzt habe ich 5% weniger. Nee, das muss schon weiter sein. Der Preis ist gesunken und deswegen, ja, also die Situation bei Travis Etienne ist nicht ideal.
Nee, also was mich da positiv stimmt, muss ich sagen, und das ist so der Strohhalm, an den ich mich auch klammern würde, als Etienne-Besitzer ist, James Robinson ist unter Umständen nach dem Jahr weg, ne? Also die haben,
Ja.
das ist halt die Sache, ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie James Robinson unbedingt bezahlen,
Ja.
und dementsprechend kann es gut sein, dass sie, also ich glaube auch nicht, dass sie da nochmal in die Position Großkapital stecken werden, wenn, solange Etienne Ansätze zeigt zumindest. Und ja, für diese Saison sehe ich nicht, dass der wirklich eine Fantasy-relevante Rolle bekommt, solange Robinson sich nicht verletzt.
Das Problem ist bei Etienne, er wird nie den Ball pounden. Das wird er nie sein. Der Typ
Ja.
Running Back ist es nicht. Wir haben ja, ich habe, also, wenn man an ihn geglaubt hat, hat man an so eine Kamara-Usage, auf so eine Kamara-Usage gehofft. Und da gehen einfach Spiele nicht, in denen er viel auf dem Ball, auf dem Feld steht und dann keine Targets sieht.
Aber
Die muss er sich verdienen.
verstehe ich eigentlich gar nicht. Über die ersten Jahre im College war er es ja, ne? Also, ich sag mal, der war nur im
Mit Trevor
letzten.
Lawrence zusammen.
Ja, genau.
Ja.
Er war ja in den ersten Jahren am College war er ja mehr der Pounder. Der war gar nicht so der
Ach so,
große
okay.
Passcatcher.
Ja,
Das kam ja erst im
stimmt, ja.
letzten Jahr ra richtig raus. So deswegen, also im letzten Jahr war es eben die Rolle und deswegen hat man die auch in die NFL übertragen. Aber eigentlich war er mal ursprünglich am College durchaus, ja, da hatte er durchaus mehr diese Pounder-Rolle, ne? Hatte da jeweils, ja, über 200 Attempts und ja, wie gesagt, war da gar nicht so sehr, also doch war schon im Passing eben eingebunden, aber hat auch eben extrem viele Rushing Yards erlaufen. Also
Ja,
dementsprechend.
klar, aber so ein 205-Pfund-Bag, ne, das wird jetzt keiner sein, der in der NFL halt 250
Nein,
Runs handelt.
nein.
Das wird er einfach nicht sein, glaube
Gut,
ich. Oder halt 300 so
gut,
mittlerweile,
aber
ja.
schau der Eckler an, wenn wir in die Richtung gehen wollen,
Ja, ja.
so und sagen, okay, die holen noch einen Early Down Grinder dazu, der so mal ein paar Touches abnimmt und dann Etienne die Rolle eben des Leadbacks in der
Ja.
Pass-Catching-Rolle zu geben, dann kann man das, also das würde ich schon sehen können, ne, wenn sie jetzt einen Robinson abgeben.
Ja. Also, wie gesagt, man muss es sehen. An sich hat er Athletik und Receiving gezeigt am College. Er muss das jetzt auch in der NFL zeigen und bisher ist es nicht gut. Ja. Andererseits kommt er auch von der Verletzung zurück. Es sind die ersten 4 Wochen. Mhm. Darf es nicht übertreiben. Ich kaufe auch noch, weil manche komplett Panik haben, ja. Aber ich kaufe nicht teuer. Das ist nur wichtig, das nochmal zu sagen. Ihr nicht jetzt die Angst haben, dieses Buy-Low-Fenster verpasst zu haben. Wenn es nicht low geht, dann geht's nicht. Dann findet euch ab und dann ist so.
Ja, und Etienne auch da wieder, ne? What could have been, ne? Also er hatte die eine Wheel Route, dieses Ding, wo Lawrence ihn nicht trifft.
Stimmt,
ne? Das wäre einfach aus Fantasy-Tain, wenn es 10 Punkte gewesen, ungefähr das Play. Dann, das sind einfach so Plays, wenn die gemacht worden wären, ne, auch aus Sicht des Quarterbacks oder sowas, dann sprechen wir vielleicht auch noch anders über den Spieler, ne? Aber das ist eben die Sache, das ist eben dieser Narrativ, der dann entwickelt wird, weil viele sich auch die Spiele gar nicht angucken oder irgendwas, nur die Stats sehen. Ne, das ist ja auch so ein bisschen, also, ne, so, das muss man halt schon immer im Kontext sehen. Und es ist ja nicht so, dass Etienne jetzt auf der Bank schmort, ne, das ist ja keine James Cook Usage, sondern das ist ja schon ein bisschen was anderes. Ne, also er steht ja schon auf dem Feld. Ne? Ja. Das ist positiv.
Ja. Und man muss es weiter verfolgen. Gut, so, jetzt haben wir wirklich schon auch hier wieder tief in diese Spieler reingeguckt. Jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir noch rüber in unsere Rapid-Fire-Section und sagen, kurz, wir haben eine ganze Menge Namen dastehen. Wir halten uns wirklich ultra kurz dabei und ordnen sie zu. Ja. Wir starten mit den Breakouts.
Ganz kurz, wann bekommen wir denn endlich mal coole Einspieler? Wie viel Supporter brauchen wir noch dafür, dass wir dann auch so weil gerade so Rapid Fire, das wäre doch irgendwie nice.
Ja, ich habe gehört, du bist eigentlich da technisch sehr begabt und kannst sowas gut abmischen, oder?
Hast also an der Stelle auch nochmal, an der Stelle kann man, glaube ich, nochmal Dank an Michael Klock aussprechen, der unsere letzte Folge abgemischt hat. Danke, Michael, ne? You were the real MVP.
Absolut. Weil,
ne, also, ja, ich bin da wirklich nicht so begabt, kann man sagen. Und das war schon sehr, sehr cool. Und wie gesagt, dementsprechend müssen wir da mal sehen, dass wir da noch mal ein bisschen an der Professionalität arbeiten. An der Stelle kann ich dich auch vielleicht noch mal fragen, wie viele Supporter bräuchten wir, dass wir jemanden, einen Produzenten
hätten? Also, da wir gerade so im Moment an der Kostendeckung kratzen oder da uns so rumbewegen, jetzt kannst du dir überlegen, was kostet der Produzent? Ich bin da nicht so drin in dem Game, aber das müsste on top kommen, dass wir uns das überlegen.
Gut, also ich sag mal so, alle bisherigen Supporter könnten ihren Support auch einfach um 100% erhöhen. Vielleicht kriegen wir dann... Dann wären wir immer noch... Naja, gut, egal.
Ja, ich glaube, wir leben einfach damit, ich sag's jetzt nochmal Rapid Fire und dann kannst du das so rein, weißt du, so kannst du so Beatboxen oder so. Das ist dann
nein, lieber nicht. Das verlieren wir Hörer, ja. Das machen wir auch nicht.
Okay, gut. Dann machen wir es jetzt einfach klassisch, plain and simple, wie auch die letzten anderthalb Jahre. Bei uns geht's nur um den Inhalt und um nichts außenrum. Daher die Breakouts. Nuke or Fluke. So, und wir starten mit dem ersten Geno Smith.
So, Flug.
Ja, Flug. Klar. Die Produktion wird nicht aufrechterhalten. Jared Goff.
Flug. Für mich auch nur ein zeitlich begrenzter Wert.
Ja, für mich auch, aber interessant für dieses Jahr für mich durchaus. Also für 2022 gehe ich zumindest noch so zu 20% Richtung Nuke, vielleicht. So, das war's aber auch schon dann. Tour Tango Vailoa. Und jetzt fange ich einfach mal an und sage da Flug, weil das die Situation ist und nicht Tour aus meiner Sicht.
Sehe ich auch so, Flug.
Die Quarterbacks kriegen kein gutes Zeugnis hier von uns, die etwas overperformed haben. Dann lass uns zu den Running Backs gehen. Der erste Spieler, Nick Chubb.
Für mich auch ein Flug in gewissen Rahmen, wie wir ihn vorhin schon besprochen haben.
Ja, es kommt einfach darauf an, was man erwartet. Ich muss schon sagen, ein bisschen, ich gehe eher Richtung Nuke, weil ich sage, der Typ ist wirklich einfach so unfassbar gut. Er wird das Level nicht halten können und in PPR ist er trotzdem überbewertet, aber er ist echt geil. Es macht schon Spaß. Aber klar, deswegen trotzdem Fantasy. Sell. Damien Pierce.
Nuke.
Ja.
Situation Flug, ist okay.
Flug.
Situation ist okay und deshalb glaube ich auch, dass er eine solide Saison spielen kann.
Ja, nee, kann sein. Trotzdem für mich Flug und Sell ASAP. Clyde Edwards-Helaire. Für mich ein Flug, weil völlige Touchdown over Production.
Yep, Flug.
Josh Jacobs. Hier für mich, ehrlich gesagt, ein Nuke für 2022.
Yep, unterschreibe ich. Für mich ebenfalls ein Nuke. Er bekommt die Usage und macht das meiste draus.
Das ist wirklich gut. Ist wirklich einfach gut. Er spielt auch richtig gut. 24 Jahre alt erst. Miles Sanders, Phil, was sagst du zu ihm?
Ebenfalls ein Nuke im Rahmen seiner Opportunities.
Komisch, dass er dieses Jahr nicht wieder 0 Touchdown scored, gell?
Ja, merkwürdig.
Ich ärgere mich, warum habe ich den nicht gekauft? Der war so billig. Aber ja, für mich auch. Nuke ist der Backfield-Leader, wird es auch bleiben. Wie siehst du James Robinson?
Ich gehe auch mit Nuke. Zwar wird er nicht die bisherige Saisonleistung aufrechterhalten, aber trotzdem eine gute Rolle für Fantasy spielen. Ich würde ihn zwar trotzdem verkaufen.
Nuke, auch für mich, wir sind ein Dynasty-Format. Es geht nicht nur darum, was er 2022 macht. Der Mann wird nochmal ein richtig guter Running Back-Starter irgendwo sein, wenn auch nicht in Jacksonville. Khalil Herbert ist für mich auch ein Nuke, ehrlich gesagt. Ich glaube an das Talent von Khalil Herbert. Ich glaube, dass er auch besser reinpasst bei Chicago, als es David Montgomery tut. Ich glaube daran, dass er sich etablieren kann.
Ja, für mich ebenfalls ein Nuke, denn Montgomery könnte nach der Saison weg sein und dann könnte es Khalil Herberts Backfield sein.
Devin Singletary, für mich ein 2022 Nuke. Man kann ihm alles Mögliche absprechen, was er alles nicht kann und was er alles nicht ist, aber er ist, glaube ich, auf der Liste, die ich vorher von Breece Hall vorgelesen habe, auf der er dann die Nummer 7 nach Target Share war. Devin Singletary ist die 9 und Targets are earned, not given. Er kommt immer wieder. He's not dead.
Ich kann das nicht glauben. Für mich ein Flug. Ich glaube nicht, dass sie in Buffalo einen Second Rounder verpulvern und dann trotzdem Singletary die Monster Load geben, auch im weiteren Saisonverlauf.
Aber da muss ich jetzt echt noch ganz kurz, Devin Singletary ist immer noch, der hat keinen Namen, der hat keinen Value, den kannst du doch immer noch für einen Drittrunden-Pick kaufen, wenn den jetzt noch irgendein Rebuilder hält. Also einen Second würde ich natürlich auch für ihn nicht bezahlen, aber hey, das ist doch der billigste Running Back, der zu kaufen ist für ein Ding, ne?
Ja.
Der ist auch nach der Saison wertlos, sind wir ehrlich. Das ist dahingehend dann Flug. Das ist kein guter Running Back auf einmal. Gut, der nächste, den wir haben, und jetzt kommen wir zu den Wide Receivern, Amon-Ra St. Brown.
Nuke für mich. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen. Er kann's.
Man kann nicht mehr sein. I take that L. So, da war ich viel zu niedrig. War schlecht. Schlechter Prozess. Chris Olave.
Ich sag mal, Nuke fällt mir schwer, aber es sieht echt okay aus, auch wenn Michael Thomas gefehlt hat. Ich bin gespannt, wie groß eine Rolle wirklich sein kann. Bin nicht zu overhyped, aber er sieht zumindest aus wie ein solider NFL-Receiver.
Going forward, Jerry Jeudy 2.0, trotzdem für mich nach wie vor so in der Richtung, also in der Range, wird Wide Receiver 2, 3 Zahlen produzieren.
Ja, das stimmt.
Flug für mich, was das im Moment angeht. Und du kriegst so krasse Preise jetzt für ihn. Absoluter Sell-Kandidat für mich. Hat es noch nicht gegen Man-Coverage gezeigt. Solange ich das nicht sehe, sage ich nicht genug bei einem Rookie-Receiver. Next one, Jahan Dotson. Und das ist für mich, Flug. Das ist auch ein Touchdown-Overproducer. Yards per Route Run und so weiter, alles nicht besonders gut. Ich bin raus.
Ja, ebenfalls für mich ein Flug ist trotz der Größe natürlich der Ex-Receiver, den Carson Wentz in der Endzone sucht. Sonst nicht, aber dann.
True. Dann Curtis Samuel.
Ja, für mich Nuke, überraschenderweise. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal über Curtis Samuel sage. Aber der spielt echt gut und bekommt viele Targets und ja, ja. Er ist die 2 in Washington, meiner Meinung nach.
Hinter wem?
Terry.
Ist der noch die 1?
Ja, also,
noch ist die Rolle, ja, ist der X-Receiver,
ja,
aber,
ja, aber ich will
die Targets gehen nicht ein. Ja, fair, völlig klar, ich will jetzt auch nicht völlig ausrasten, aber Curtis Samuel auch für mich absolut Nuke und auch da ärgert es mich sehr, dass ich ihn nicht eingekauft habe über die Offseason. War eigentlich sehr einfach und sehr billig und sehr obvious eigentlich auch. Ja. Immer wenn der Mann fit ist, ist er ein guter Footballspieler. Deswegen Nuke. Christian Kirk, oh Mann, Alter.
Ja, Nuke, ne? Money, ja. Money, pay the dues, ne? Also das war, ist halt, er bekommt die Targets. Zwar nicht so viel, wie er an Geld kriegt, aber es reicht trotzdem.
Ja, das liegt auch gar nicht an seinem Vertrag, glaube ich. Es liegt einfach daran, dass er gar nicht so schlecht ist und dass er jetzt im Slot eingesetzt wird und dass immer seine Rolle hätte sein sollen in Arizona. Und ich habe es immer gesagt. Und du hast mich rausgeredet aus ihm.
Ja, weil er auch scheiße war, die drei Jahre danach, dem ich das gesagt habe.
Ich war raus. Ich habe irgendwie gefühlt alles verkauft, außer einen Share. Schade drum. Er war eigentlich immer der obvious Breakout-Kandidat auch so, der, wo jemand nicht verstanden hat, warum das nicht funktioniert. Aber ja, Jacksonville setzt ihn schlauer ein. Doug Peterson ist smarter als Cliff Kingsbury.
Überraschung.
Der Next one.
Der eine hat einen Super Bowl, der andere hat
Texas Mahomes zu einem ausgeglichenen Rekord am College geführt.
Ja, aber ich würde sagen, hat einen negativen Win-Loss-Rekord, glaube ich, ne? Ohne mich auf die Fenster zu lehnen. Ja.
Next one, Amari Cooper.
Oh, Nuke im Rahmen seiner Möglichkeiten. Du musst die Donuts fressen, damit du die Booms bekommst.
Für mich absolut Nuke, Spieler mit dem höchsten Air-Yard-Share in der NFL. Das Problem ist, die Browns mussten bisher noch nicht viel werfen, aber die Browns haben auch ein Soft-Ass-Schedule gehabt. Das wird sich ändern, Amari Cooper ist die klare 1. Phil, Win an dich, Loss an mich. Amari Cooper ist legit in Cleveland. Das Schöne ist, ich kann ihn jetzt noch einkaufen. Er hat noch nicht so viel geliefert. Next one, Romeo Dubs.
Nuke für mich.
Ja. Für mich auch, mochte ihn ja dann auch eigentlich ganz gern so, als ich dann nochmal so nach dem Draft auch ein bisschen das Revue passieren habe lassen. Ich glaube dran. Zay Jones.
Ja, Nuke, das ist der Ex-Receiver der Jacksonville Offense.
Ja, absolut Nuke, unglaublich. Das ist Wahnsinn. Und ich glaube auch, dass das nicht so weggeht. Es tut der Jacksonville Offense gut, wenn er mitspielt und das ist schon gar nicht so leicht. Sehr günstiger Spieler, den man unbedingt kaufen sollte. Corey Davis.
Ja, ich sag mal, Nuke. Er scheint die Option zu sein, der Quarterback in New York vertraut.
Flug. Elijah und Garrett Wilson sind beide besser als er und das wird sich auch über das Jahr einstellen. Next one ist Greg Dortch und da fange ich mal wieder an. Flug, Rondale ist zurück und hat ihn direkt verdrängt. Für deinen ist die tatsächlich aber trotzdem vielleicht ein ganz interessantes Stash. Es kommt nicht ganz ohne, dass man dann so viele Targets kriegt, wenn der darüber verletzt ist.
Ja, für mich Flug. Weg damit. Okay. War ein netter Wafer-Pickup. Jetzt wertlos. Ciao.
Okay. Der nächste, den wir haben. Devin Duvernay.
Ah, Flug, weil er einfach zu effizient war. Trotzdem mag ich ihn, aber nicht, also er wird diese Zahlen nicht jede Woche auflegen können bei dieser Saison.
Absoluter Flug, völlig uninteressant für mich. Noah Brown.
Flug, Michael Gallup ist back.
Ja, agree, Flug. Michael Gallup wird sein Lunch essen. Dann haben wir noch die Breakdowns und hier ist die Frage, just bad or dead? Also ist es schlecht gelaufen oder?
Ja, soll ich mal vorlesen?
Ja klar, mach das gerne.
Dann fangen wir an, einer der sehr, sehr weh tut, Justin Fields.
Der tut irre weh, aber dead.
Mhm, bin ich auch, ist für mich auch leider der Fall, dass wir ihn beerdigen müssen. also Fantasy-mäßig natürlich, ne?
Ja,
und das,
ja.
Das, um ja, das nicht dramatisch, zu dramatisch hier werden zu lassen.
Ja. Ich freue mich, wenn er nochmal zurückkommt, aber dann, ja. Also ich will mehr sehen und dann kaufe ich wieder ein und wenn es teurer ist, mir egal, aber ja. Alles weg. Es muss weg. Das ist.
Ja, und ich sehe auch nicht, dass die Umstände sich da signifikant ja, genau, in der nächsten Offseason verbessern.
Es ist so weit weg in Chicago davon, deswegen, ja, egal, genau.
Matt Stafford.
Ich tendiere hier auch zum Dead in Sachen in Sachen 2022. Die Umstände bei den Rams sind furchtbar, was O-Line angeht, und das tut weh.
Ja, für dieses Jahr okay, aber ich bin da nur bei Just Bad. Ich glaube, Matthew Stafford ist ein guter Quarterback und ja. Kann das auch weiterhin sein. Aaron Rodgers, Just Bad or Dead?
Dead. Auch hier, er hat nicht mehr die Zeit, um auf andere Umstände zu warten. Ich glaube nicht, dass die Fantasy-Produktion wieder hochgeht.
Ja, bin ich dabei. Der Verlust von Devonta Adams ist so schmerzhaft wie erwartet.
Brutal, ja.
Dalvin Cook.
Just Bad für dieses Jahr. Usage ist eigentlich da, Opportunity ist da. Sollte wieder besser werden.
Ich sage Dead.
Auch für 2022? Echt, oder?
Ja, für 2022, mal gucken. Aber er ist schon wieder angeschlagen. Schauen wir mal. Madison bekommt mehr Looks. Und ich glaube, Cooks Zeit ist abgelaufen.
Okay.
Najee Harris.
Just Bad. Ist zu gut.
Ja, ich sehe es auch so, natürlich. die ersten Wochen waren natürlich beschissen, aber ich hoffe jetzt einfach auch darauf, dass wir da vielleicht mit Pickett, gerade wenn er gegen diese guten Offensives spielt, einfach auch mehr downchecken muss, Najee wieder mehr Targets bekommt und dann auch, ich glaube, sich das Touchdown-Glück einfach wieder einstellt und dementsprechend Najee Harris, Just Bad.
Zur Buy der Steelers kaufe ich ihn dann ein.
Ja.
Aber bis dahin warte ich ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, es wird übel.
Schauen wir mal. Dann, okay. Cam Akers. Just Bad or Dead?
Ich sag Just Bad. Ich bin noch nicht raus.
Ja, ich sag mal, not dead yet.
ja, okay. Darauf kann ich mich einlassen.
Also, es heißt jetzt wirklich, in den nächsten Wochen, ich würde es mal irgendwie auf 4-5 Wochen sagen, entweder get your shit together oder du bist dead.
Das Schlimmste ist, die haben so einen üblen Schedule, Mann. Ja. Das ist so krank einfach.
Ist, wie es ist. Für mich ist das wirklich so der Horizont.
Ja.
Zeke Elliott.
Dead.
Ja, wahrscheinlich muss man das sagen. Das wird nichts mehr. Faded aus.
Ja.
Ja. Ich hoffe, also sie können ihn, glaube ich, nach diesem oder nach dem nächsten Jahr SK.
Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber es spielt auch keine Rolle, glaube ich.
Ja. Ja, gut, aber nochmal, dann hat er nicht mal mehr den Vertrag als Argument.
Ja, klar.
So, dann Diontae Johnson.
Ist nicht mal bad. Warum ist der in der Liste? Das hat mich direkt, ich habe das angeschaut, dachte ich mir, what the fuck?
Also, nein. Also mir wurde er als Wide Receiver 1 angepriesen, vielerlei Orts, und ja, das ist er einfach nicht. Und also ich finde schon, also wenn du jetzt Diontae Johnson Owner bist und hast die Production bekommen und er ist jetzt Wide Receiver 40 in PPR nach 4 Wochen, das ist schon eine Riesenenttäuschung. Ja, also, keinen einzigen Touchdown gefangen, klar, Touchdown und Flug, aber also
ja, eben.
Also für mich ist er zwar auch nicht dead, aber er ist auf jeden Fall bad.
12 Targets, 10 Targets, 11 Targets, so geht's los.
Ja, wenn du keins fängst.
Das war Mitchell Trubisky, Mann. Ja, das war, also der hat mich 3 Wochen lang nicht gekillt und dann einen Dutt hingelegt. Ja, okay.
Er hat ja auch keine Woche gewonnen.
Muss er ja nicht. Doch, ist ja okay. Ja, gut. Ich kann nicht nur AJ Browns auf dem Roster haben.
Naja, wenn ich mehr als einen 23 First koste, dann muss ich auch Wochen gewinnen.
Ja, okay, den habe ich halt nie für ihn bekommen. Leider.
Ja. Gut. Dann weiter im Text. Terry McLaurin. Just Bad or Dead?
Ja, Dead. Habe ich ja schon gesagt.
Ja.
Für den Preis.
Man muss ja, 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 ja. Ja, okay, fair. Wenn ich ihn jetzt verkaufen kann noch, dann bin ich auch raus. Also.
Aber Diontae und Terry werden sehr ähnlich bewertet.
Ja, ist okay. Ja. Will keinen von beiden kaufen.
Ja, genau.
Jetzt, Elijah Moore.
Just bad.
Ja, ich sag mal auch just bad. Bin mir aber nicht sicher. Also gerade wegen des Preises einfach, ja, ne? Also
ja,
gehst du selbstbewusst raus und kaufst Elijah Moore einen für 23 Seconds.
Für einen 23 Seconds?
Ja, ja.
Oder mehrere?
Ja, einen,
ja,
einen.
Ja, 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 ja. Für einen 23 Seconds kaufe ich ihn, ja.
Auch early 23 Seconds.
Ja, als Rebuilder will ich nicht. Wir haben nächstes Jahr, zu viel Talent. Nee, das nicht, aber
also das
muss ich nicht machen. Das muss ich nicht machen.
Das
aber,
mir nicht nach sehr viel Selbstbewusstsein, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, weil das versenkter Value ist. Elijah Moore wird hier noch unter Terry gelistet. Also warum soll ich das ausgeben für ihn?
Naja, aber
das wäre ja dumm.
Der Preis, den du für ihn bezahlen musst. Also zumindest mit 23 Second wirst du bezahlen müssen.
Ja, den gebe ich aus. Mit gebe ich aus. Aber nicht einen von einem Stone Fuck Bad Team, das alles eingerissen hat. Das gebe ich nicht aus.
Okay. Gut, dann next one. DJ Moore.
Just bad.
Ja, für mich tatsächlich dead. Aber nur aus dem Grunde, dass er einfach noch wertvoll ist, glaube ich. Noch hat er den Namen, obwohl ich weiß jetzt gar nicht mehr. Aber der Zug ist für mich abgefahren. Also er wird kein Wide Receiver 1 mehr sein. Und verkauf ihn halt. Er bringt dich nicht weiter.
Wir werden sehen. Die Situation wird sich halt einfach wirklich ändern. Das ist das Problem.
Nee, eben, genau. Ja. Einen habe ich noch vergessen hier auf der Liste. Jerry Jeudy.
Mm. Ja, zum Preis dead.
Ja, ich glaube auch Dad, der hat zwar hier und da mal vielversprechende Ansätze gezeigt, aber kann nicht fit bleiben, kann nicht konstant gut spielen und Leistungen bringen und Punkte für Fantasy bringen und deswegen für mich auch Dad, wenn ich da auch irgendwie noch den 23 Second bekomme, dann bin ich da raus. Vielleicht bekomme ich sogar noch mehr. Es gibt ja einige Truther, die vielleicht bekomme ich einen 23 und 24 Second oder sowas für ihn.
Also für den, wenn du das mit Elijah Moore nochmal gleich, für den zahle ich nicht, den zahle ich gar keinen 23 Second.
Nein, ich auch nicht.
Der Unterschied.
Ich habe nie einen Jeudy Share besessen und wollte ihn mal, als er verletzt war, kaufen, da hat ihn mir aber keiner günstig verkauft und deswegen,
ist es also.
Dann, Gabe Davis.
Ja, dead. Das ist die Definition. Wir sollten die Just Bad or Gabe Davis sollten wir es nennen.
Gut, auch da gab es doch einige Victory Lapper nach Woche 1, weil er den Touchdown gefangen hat und wir aber gesagt haben, naja, schau doch mal auf den 13%igen Target Share. Vielleicht ist das doch nicht so ganz überragend. Und Gabe Davis für mich auch dead. Vielleicht profitiert
er. Ist einfach nicht so gut. Es hilft
halt nicht. Nein, genau. Er hat seine Boom Weeks, mag für Baseball okay sein, hier und da mal, aber mehr auch nicht. Darnell Mooney.
Dead, weil Situation. Wird sich nicht ändern. Er kommt nicht raus aus Chicago.
Ja, hätte ich so auch echt nicht erwartet, aber das ist wirklich komplett den Wasserfall runtergestürzt, die ganze Situation. Daniel Mooney jetzt zumindest mal, jetzt hatte man vielleicht noch mal nach dem Wochenende die Möglichkeit, noch mal ein bisschen was zu kriegen, aber ja. Dann, Allen Robinson.
Dead.
Ja, sehe ich auch mit, gehe ich auch mit, wollen wir doch mal schauen, wie einige, oder du hattest dazu im Twitter Deluxe Channel in Discord was gepostet, sehr amüsant, sehr hoher Unterhaltungswert. Wir können nie alle richtig liegen, aber
Ich lag nicht richtig. Auch ich habe einen Allen Robinson-Share behalten in der Offseason. Ganz ehrlich, es war ein Fehler. Hätte ich wegmachen müssen, ne?
Ja.
Einfach weg damit und fertig.
Ich hab auch noch einen, vielleicht auch mehr, auch zwei Allen Robinson-Shares, aber letztlich, ich sag mal, was du da gepostet hattest, auch von dem guten Herrn, war halt leider, ich sag mal, man kann immer falsch liegen, wir liegen hier auch oft genug falsch, das ist alles in Ordnung, aber ja, ich sag mal, praktisch süffisant sich zu feiern für einen Trade 23 First für Allen Robinson, so, und das geht dann halt so den Berg hinab, das war schon ein bisschen witzig.
Absolut.
Genau, wir nehmen auch gerne für unsere Takes das L, wisst ihr ja, dementsprechend soll jetzt nicht irgendwie arrogant sein oder irgendwas. Null. Können wir schon gut einschätzen. Dann Chase Claypool.
Dead.
Ja, dead, der Penner. Soll die Bälle von Kenny Pickett fangen halt, ne? Soll mir nicht auf den Sack gehen. Also Claypool, so viel Talent, nach der ersten Saison einfach gar nichts mehr gefühlt gekommen bei ihm und das ist wirklich...
Weißt du, das Schlimme bei Chase Claypool ist, gute Rookie-Saison und dann legt er eine Sophomore-Season hin, in der er komplett underperformt, was eben Expected Points versus Real Points ist, und er macht genau da weiter. Er hat die Opportunity, er erarbeitet sich die Chancen und er schafft es nicht einzucashen. Und irgendwo muss man halt dann auch mal sehen, vielleicht hat er einfach nicht das Zeug dazu. Ich weiß es nicht, aber es ist einfach unfassbar.
Ja.
Es ist frustrierend.
Ja, es ist absolut frustrierend. Also ich mochte den am Anfang auch wohl, aber das ist echt, nee.
Und es hilft ihm halt auch nicht, aus dem Slot raus zu agieren. Das muss man da sagen.
Nee,
jetzt hat er die Slotrolle und es ist genau das Gleiche.
Ja, dann nächster Kandidat, ich glaube, da sind wir uns schnell einig, Kenny Golladay, haben wir hier noch mit reingenommen. Für mich einfach dead, droppable in jedem Format, ciao.
Der Receiver mit dem höchsten Salary Cap Hit in der NFL in 2022.
Ja, absolut absurd.
Guter Agent.
Bitte?
Das ist der zweitbeste Agent der Welt, denn den besten Agenten der Welt hat Jimbo Fisher bei Texas A&M. Der hat einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben, voll garantiert, bis 2031 läuft er, glaube ich, noch. Oh. Und wenn sie ihn jetzt rausschmeißen würden, dann sind sie ihm, glaube ich, irgendwie 80 Millionen Dollar Abfindungsfälle schuldig.
Wahnsinn. Ja, obwohl da gibt's noch ein paar NBA-Verträge, die sich da, glaube ich, nahtlos einreihen.
Stimmt, ja.
Ich weiß gar nicht, hier Timofey Moskow, der da vor ein paar Jahren absolut absurd.
80 Fall. Millionen.
Ja. Gut, aber das steht da auf meinem Blatt Papier. Nächster Kandidat, George Kittle, Just Bad or Dead?
Just Bad.
Ja, okay, ich gehe mal.
Kommt immer drauf, gegen was messen wir, ne? Es wird besser werden als das bisherige.
Ja.
George Kittle ist nicht einfach schlecht geworden, nachdem er 5 Jahre gut war.
Ja.
Aber natürlich muss man auch sagen, Top 3 Fan, also er kann die 3 sein, Talent 3, aber zu den anderen beiden schmeckt halt nicht hin. Von dem her, Talent 1 Ceiling definitiv dead.
Ja. Dann nächster Kandidat, Darren Waller.
Ich schließe mich an. Genau das gleiche, was ich zu George Kittle gesagt habe. Passt bei Darren Waller, deswegen just bad.
Ja, da müsste mal ein bisschen mehr kommen. Irgendwie wirkt es, als hätte die Offense noch Ladehemmungen, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber auch Waller wirkt, als ob er mit angezogener Handbremse spielt. Bin ich ehrlich.
Vielleicht mal ganz kurz, um ein bisschen Aufhellung zu sorgen in der Hinsicht. Nummer 6 nach Air Yard Share unter den Tight Ends und Nummer 6 nach Red Zone Targets unter den Tight Ends.
Wer jetzt?
Take for Darren Waller.
Ja.
Take it for what it's worth. So.
Vielleicht wird's besser. Ja. Aber war einfach zu wenig. Dann Mike Gesicki.
Dead. Das ist,
das ist
einfach
auch
schlecht.
Absolut dead. Cole Kmet.
Dead.
Ja. Dawson Knox.
Für mich dead.
Ja, für mich auch. Ich nehme das L.
Ja, schade, aber hat nicht den Schritt gemacht. Gut, das war die Liste an Spielern, die wir hatten. Finde, da sind wir jetzt auch ganz gut durchgegangen. Jetzt haben wir auch eine lange Folge produziert und das mit Phil, der das Ganze sehr angeschlagen getan hat. Da ziehe ich alle Hüte, die ich nicht trage. Und ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, wieder zurück zu sein. Hat mir auf jeden Fall gefehlt in den letzten 4 Wochen. Während Phil hier niesen muss und sich deswegen gemutet hat, überbrücke ich die Stille.
Ah, oh Gott. Ja, sorry, ey. Also, wenn ihr das mitgekriegt hättet, das war wirklich die letzten Stunden kein Spaß. Also, wie gesagt, deswegen an der Stelle, sorry, wenn ich manchmal nicht so hundertprozentig bei der Sache war, aber das war doch jetzt anstrengend und ja. Dementsprechend trotzdem cool,
ich aus.
Cool, das wieder aufzunehmen und cool, ja. Wieder zurück zu sein.
Dann suchst du dich mal aus. Wir hatten eigentlich vor, die Bonusfolge zu machen. Wir schauen einfach mal, wie es hier geht. Wir haben es mal noch vor für diese Woche. Wir setzen uns hier aber auch nicht unter Druck. Wir haben euch 2,5 Stunden jetzt hier geliefert. Ich hoffe, das macht euch auch wieder Spaß. Ich würde sagen, Phil, an der Stelle erstmal gute Besserung. Das ist das Wichtigste. Okay. Und ich hoffe, wir können uns vor allem dann für die reguläre Folge nächste Woche allerspätestens wiederhören.
Auf jeden Fall. Alles klar.
So machen wir das. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.